Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz. Willkommen zur Weihnachtsfolge des Open Web Podcasts. Genau gesagt ist es Folge 9, die letzte in diesem Jahr, im Jahr 2008. Und mein Name ist Christian Scholz. Mich findet ihr unter mrtopf.de. Und mit mir dabei sind natürlich wie immer der Herr Professor Dr. Küppers. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend und hallo.
Ja, und ihn findet ihr unter pixelsebi.com. Und CTO Pfefferle ist ebenfalls dabei.
World. Guten Abend.
Genau. Guten Abend. Zu finden unter notizblog.org mit G vorm Punkt. Nicht wahr?
Genau.
Ja, und das Thema dieser Sendung ist, wo kommen wir her, wo gehen wir hin im Prinzip? So wie es sich natürlich für Weihnachtssendungen gehört. Und dazu sitzen wir ja alle schön gemeinsam um den Weihnachtsbaum. Oder mein hier abbrennenden Weihnachtsmann, der hat schon keinen Kopf mehr. Bevor wir zum Thema kommen, zunächst mal das Allgemeine. Wie immer findet ihr diesen Podcast natürlich unter openweb-podcast.de. Wir haben auch einen Twitter-Account und Identica-Account, openwebpodcast, zusammengeschrieben. Und auf iTunes sind wir. Und ihr könnt uns wie immer Skype-Nachrichten hinterlassen. Das wird ja gern genutzt. Da gibt es einen Button auf der Homepage. Und natürlich sind wir auch auf Ustream, mal mit und mal ohne Sound, heute hoffentlich mit. Und da findet ihr auch einen Link in der linken Spalte auf der Homepage zum Livestream. Das passiert immer Donnerstag so ab 7. Und Chat haben wir auch, ne? Da tut sich aber jetzt irgendwie nicht mehr so viel in letzter Zeit. Da waren mal ein paar Leute da. Aber da könnt ihr natürlich gerne rein. Da gibt es ebenfalls einen Link auf der Homepage. Und wir stehen euch da immer zur Verfügung. Und wir können über all diese Themen reden. Ja, und dann habe ich mal was vorbereitet hier. Die Nachrichten. So, was gibt's denn Neues?
Gigantisch.
Ihr müsst da ernst damit umgehen, finde ich.
Ich hatte jetzt irgendwie was mit was Weihnachtlichem gerechnet.
Ja, ich wollte auch schon fast mit singen.
Gut, ich bin gespannt auf den nächsten Abschnitt.
Gib nur einen. Mache ich den ganzen Tag Zeit.
Aber wir können das gleich. Die OpenID-Wahlen laufen seit gestern, vorgestern?
Nein, schon länger, glaube ich, eigentlich. Seit letzter Woche oder so.
Ja?
Okay. Ja, ich meine schon, aber ist ja noch Zeit.
Ist ja noch Zeit, weil man kann, glaube ich, bis Heiligabend noch wählen, wenn man so möchte. Man muss dafür Mitglied der Open ID Foundation werden, was 25 US-Dollar im Jahr kostet und voraussetzt, dass man eine Open ID besitzt. Wenn ihr die Open ID Foundation unterstützen wollt, was ich persönlich nur empfehlen kann, Mitglied werden, dann hat man auch noch die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben.
Das war's dann auch.
Habt ihr schon gewählt? Da wart ihr schon wählen, Matthias und Christian?
Ich war noch nicht wählen, weil ich gestern noch einen Podcast mit drei der Kandidaten gemacht habe.
Das ist ja interessant.
Ja, was super, ist das denn für ein Podcast? Ne? Oh, das ist der datawithoutborders.net Podcast. Ja, Chris Messina, Mike Kirkwood und Johannes Ernst waren dabei und die kandidieren. Zusammen mit 17 Leuten sind es insgesamt. Und das könnt ihr euch natürlich gerne anhören. Ansonsten, da es nicht alle waren, würde ich aber empfehlen, auch noch auf die Mailingliste zu schauen, was die da so von sich geben, damit ihr wisst, wen ihr wählen wollt, wenn ihr es noch nicht wisst.
Was sind da so die Wahlkampfthemen?
Oh, die Wahlkampfthemen sind natürlich Usability und User Experience und solche Sachen. Was steht auf dem Button zum Beispiel? Was soll mit OpenID vermarktet werden? Wie kann man, sagen wir mal, oder was soll die Foundation überhaupt tun? Das ist natürlich auch die große Frage. Ist vielleicht noch nicht so ganz klar, oder wie transparent soll sie sein, weil es vielleicht in der Vergangenheit auch nicht so war. Und all diese Sachen. Also ich gebe jetzt keine definitiven, aber ich denke, das sind so die Schwerpunkte, die es da gibt.
Was ich ganz spannend fand, was ich heute durch Zufall entdeckt habe, ist, dass Luke Shepard auch für das Board kandidiert und Luke Shepard ist genau. Facebook Connect Engineer.
Genau. Das heißt, der hat ja diesen Screencast auch gemacht, wo er zeigt, wie man schnell Facebook Connect auf seinem Blog einbaut.
Das war dieser 8-Minuten-Cast.
Genau, der war mit dabei. Und allerdings hat es bei mir nie funktioniert, muss ich sagen. Also manchmal war der Button da, manchmal nicht. Und was nachher rauskommt, ist jetzt auch nicht so prickelnd, weil dann steht dann da nur, Sie sind jetzt mit Facebook Connect hier eingeloggt. Das Bild steht da und das war es auch. Kommentieren damit war da noch nicht.
Und was ist das? Ist das jetzt den Feind zu versuchen zu blockieren oder meint ihr, dass Facebook einfach wirklich so aufgeschlossen ist, dass sie jetzt einfach weiter beobachten und unterstützen wollen, um es eines Tages dann auch noch zu integrieren?
Ich denke mal, man hält sich alles offen, oder?
Ja, das stimmt.
Oder wie?
Ich glaube auch.
Ja. Also ich meine, sich jetzt nur auf seinen eigenen Boltgarten auszuruhen, würde ich jetzt als nicht so klug, dafür nicht so klug halten.
Carsten sagt, dass David Morin bei der Entwicklung der OpenID-Specs mitmachen möchte. Wer ist denn Dave Morin?
Beffler, willst du?
Ich habe keine Ahnung.
Ach, du hast keine Ahnung. Ja, das ist so der Haupt, glaube ich, Chef dieser ganzen Applikationsabteilung oder der Haupt zumindest Evangelist. Also der, also wenn von einem die Rede ist, der da bei Facebook irgendwie immer in der Presse erscheint, dann ist es halt Dave Morin. Okay. Der ist zum Beispiel auch damals, genau, Data Portability ist auch noch beigetreten irgendwie. Also da waren halt alle, das sind so all diese Leute, die so im Vordergrund stehen. So wie Kevin Marks und sowas, so in dieser Richtung. Also was er genau macht, weiß ich jetzt nicht, aber er ist zumindest bei Facebook einer der Menschen, die mehr im Vordergrund stehen halt.
Okay.
Und ja, wenn er damit machen will, dann scheint es ja auch so zu sein, dass er technisch zumindest was verstehen sollte. Würde ich mal annehmen.
Jo. Ja. Twitter ist jetzt unter anderem auch bei Google Friend Connect integriert worden. Hat das jemand von euch schon mal ausprobiert?
Ja, ich benutze es nicht so viel. Von daher, ich habe es eingeschaltet, aber da ich eigentlich nur auf zwei Sites, glaube ich, aktiv bin, habe ich jetzt nicht weiter getestet auch.
Ich glaube, da gab es auch relativ viele Falschmeldungen oder Fehlinterpretationen dieser Nachrichten zu, weil was das momentan bedeutet, sind eigentlich nur zwei Aspekte, nämlich man kann, wenn man Twitter hinzufügt, auf anderen Friend Connect-Seiten Freunde finden, die man auch bei Twitter hat. Das ist, glaube ich, eine der Möglichkeiten, die funktioniert. Und die zweite Möglichkeit, die funktioniert, ist, dass man sein Google Friend Connect Profil, das habe ich auch Tatsache gemacht, auf das Twitter-Profil umstellt. Sprich, das Bild und der Beschreibungstext von dem Twitter-Profil sind dann automatisch der Friend Connect Profil. Aber man kann sich bisher weder bei Google Friend Connect mit dem Twitter-Account anmelden, noch, und das haben, glaube ich, ganz viele am Anfang gedacht, könnte man sich jetzt bei Twitter mit Google Friend Connect wiederum anmelden. Das geht alles noch nicht.
Und OAuth ist auch nicht drin, das heißt, man muss seinen Username und Passwort bei Google Friend Connect eingeben.
Was ich, muss ich sagen, da können wir, finde ich, auch mal kurz drüber sprechen, ziemlich kritisch finde. Weil, was heißt das denn eigentlich letzten Endes wieder? Das heißt doch jetzt meiner Meinung nach wieder, du musst nur groß genug sein und genug Macht haben und dann kannst du eigentlich darauf scheißen, ob du offene Standards unterstützt oder nicht, weil die Großen werden dich trotzdem integrieren, einfach aufgrund deiner Marktposition.
Ja, vielleicht jetzt. Ich glaube nicht, dass es unendlich so weitergeht. Ich meine, es kann eh nicht unendlich so weitergehen, weil, wie wir schon sagten, wenn da irgendwie 50 Buttons sind, macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Du kannst nicht alle
impfen. Ja, aber die Frage ist ja zum Beispiel, was macht Google intern, um die Activities zu posten und um die Freunde abzugleichen? Ich denke nicht, dass sie da irgendeinen Standard nehmen, oder?
Also ich muss sagen, für mich ist Google Friend Connect immer noch so ein bisschen Blackbox und nicht so ganz klar, was da innen drin eigentlich abgeht.
Ja, von daher ist halt, glaube ich, auch Google gar nicht so konsequent.
Nee, das stimmt.
Das stimmt wohl. Ich meine, die können dasselbe ja auch mit offenen hier Open Social APIs machen. Die gibt's
genau.
Ja.
Also ich weiß nicht genau, was drunter steckt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eben nicht diese offenen Standards sind, weil ich auch nicht glaube, dass Twitter die Portable Contacts API anbindet und OAuth nicht anbindet, weil das wäre in meinen Augen.
Ja, das stimmt. Ich habe mir auch mal irgendwie gestern oder vorgestern in Ruhe die Google Group zum Thema Friend Connect angeschaut, weil ich auch mal verzweifelt an einer Dokumentation gesucht habe, wo mehr drin steht. Und ich sag mal so, diese Frage stellen sich gerade sehr viele Leute. Ich möchte sagen, jeder zweite oder dritte Beitrag in dieser Google Group geht in die Richtung, wo ist die Doku, wie funktioniert das eigentlich und warum komme ich nicht an die Daten dran? Und es hat noch momentan bisher noch kein einziger Google-Mitarbeiter darauf geantwortet, warum auch immer.
Also liebe Zuhörer, nicht nur ihr seid immer durch unseren Podcast verwirrt, auch wir sind es.
Richtig.
Ja, ein durchgängiges Thema. Ja, was haben wir noch? Movable Type Motion. Da weiß der Sebastian mehr zu.
Habe ich erst in meinem Google Reader weggeklickt, weil ich dachte, das hat irgendwas mit Bildverarbeitung zu tun.
Ah ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Namen relativ ungeschickt gewählt
finde.
Apple
Motion oder was?
Ja. Und zwar ist es eine Applikation von SixApart für Movable Type Pro. Ich glaube, ist dies eigentlich noch Beta? Naja, ist auf jeden Fall jetzt demnächst zugänglich. Und ich denke, es geht um den generellen Trend, den man eigentlich gerade bei Movable Type und auch bei WordPress beobachten kann, dass auch sie in dem ganzen Social Networking Game gerne mitspielen möchten. Ich sag mal so ein bisschen auch in Richtung Longtail eventuell. Die Applikation, muss ich sagen, ich habe noch kurz mit Christian drüber gechattet. Ich verstehe sie noch nicht so ganz. Es ist ja vorweggegangen auch diese Akquisition von Pounce, die aber dann wiederum in allen möglichen Pressemeldungen von Movable Type extra erwähnt wurde, dass es jetzt nichts damit zu tun hat und man auch schon Monate vorher daran gearbeitet hätte.
Ja, ein bisschen kurzfristig, muss man sagen.
Ja.
Zwei Wochen nach Akquisition neues Produkt rausbringen.
Ja, ich habe auch irgendwie neulich noch Dignation geguckt, wo Kevin Rose eigentlich auch erzählt hat, dass die eigentlich nur die beiden Mitarbeiter an die verkauft haben, damit die weiterhin einen Job behalten. Und mehr ist da, glaube ich, auch nicht wirklich passiert. Und es fühlt sich schon ziemlich Pounce-mäßig an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man sich da registriert, hat man eigentlich so das Hauptinterface, eigentlich wieder, dass man irgendwie so ein bisschen Microblogging machen kann, aber halt auch irgendwie ein bisschen multimedialer, als das eventuell bei Twitter der Fall ist, wobei ich glaube, dieser File-Sharing-Aspekt da jetzt nicht so wirklich rüberkommt. Man kann da wieder Leuten folgen, gefolgt werden.
Aber da macht es natürlich Sinn, wenn er nicht rüberkommt, die Leute zu holen, die es schon mal, sagen wir, implementiert haben und Erfahrung haben.
Ja, das stimmt, absolut. Aber ich sag mal so, dieser Distributed Social Networking Aspekt, den sie ja eigentlich auch in ihren Meldungen und Blogposts dazu irgendwie versucht haben hervorzukehren, kommt für mich, was ich da jetzt sehe, noch nicht wirklich rüber. Das Einzige, was ich ganz schick finde, ist ja die Tatsache, dass dort jetzt auch jeder kommentieren kann, ohne sich jetzt, sag mal, bei der Seite registrieren zu müssen, die Motion nutzt, indem sie halt wieder, und da kommen wieder die 50 Buttons,
genau.
Indem sie wieder ganz viele Möglichkeiten geben, sich da ganz schnell anzumelden, um Kommentare zu hinterlassen. Also OpenID, Facebook Connect, die ganze Nummer eigentlich.
Aber ich meine, genau diese 50 Button, das spielt ja auch eben in dieser OpenID Foundation Wahl gerade rein, was man da machen kann.
Aber ich glaube, dass über Distributed Social Networks wurde ja nie was erwähnt im Zusammenhang mit Motion, oder? Also ich habe davon...
Das war ganz im Vordergrund. The Web is in Motion und das Web ist die tolle, sagen wir mal, das Social Network und wir sollten nicht neue bauen drumherum. So ungefähr und, war, glaube ich, der Tenor des
Ganzen. Offen und kleine Punkte, die sich miteinander verbinden können und so weiter. Doch. Und auch in den Kommentaren, wenn man da mal in den Kommentaren zu dem Blogpost von David Recorden guckt, geht es ja auch gleich um die so und Crispy Cena sagt, oh genau. Super, toll.
Ja, nur der Aspekt, der fehlt halt noch ein bisschen, glaube ich.
Aber ich habe gleich mal den Proof of Concept gemacht und habe versucht, meine Motion-URL bei NoSrub hinzuzufügen als Freund. Und es hat nicht funktioniert, damit ist es nicht Distributed Social Networking fähig.
Achso, NoSrub ist der Standard also.
Ja.
Okay, gut.
Das ist das Einzige, was momentan funktioniert. Also ich meine,
naja. Ja gut, man kann auch die ISO-Plugins installieren, denke ich mal. Aber das wird ja auch funktionieren an sich. Aber nicht mit Motion wahrscheinlich. Wir wissen es nicht.
Aber, um noch auf den zweiten Teil dieser News zu kommen, BuddyPress ist jetzt auch in der Beta. Das heißt, jeder kann sich jetzt auch BuddyPress für WordPress Multi-User runterladen und ausprobieren. Und ich muss sagen, bei BuddyPress erkennt man schon mal wesentlich deutlicher diesen Social-Networking-Aspekt. Da gibt es schöne Benutzerprofile, da gibt es Gruppen, da gibt es Foren, da gibt es natürlich auch Activity-Streams und so weiter und so fort. Achso, habe ich ganz vergessen, Activity-Streams gab es bei Motion natürlich auch. Aber bei BuddyPress, muss ich sagen, kann man viel, viel besser erkennen, wie da auf einmal WordPress zum Social Network wird.
Naja, aber also dazu ist Motion auch gar nicht gedacht. Also Movable Type hat ja extra auch nochmal so eine Social Network-Installation. Ich weiß jetzt dummerweise auch nicht, wie dieses Ding heißt. Aber Motion ist ja meines Erachtens wirklich nur so eine selbst gehostete, ein bisschen aufgeblasener Action-Stream.
Ja. Aber dafür haben sie ganz schön viel über Social Networking geschrieben in ihrer Pressemitteilung.
Ja, das muss man heutzutage.
Gut.
Außerdem muss man auch sagen, also von der Publicity, die das Ganze hier abbekommen habe, ist nicht so viel wie jetzt verglichen mit Friend Connect und so weiter. Ne? Würde ich mal sagen. Ja.
Also übrigens das Zitat, was ich meinte, today mainstream social networks are like yesterday's mainstream media. Super. Und ein anderer Spruch, der hier zum Beispiel steht, the biggest social network is the internet itself.
Ja, der ist ja alt. Also der kam schon in diversen OpenID-Präsentationen.
Your social network belongs under your control.
Ja, es gab da noch irgendwie ein bekanntes Zitat, ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, von wem, der eben genau das gesagt hat, von irgendeinem bekannteren Menschen, die ich aber jetzt vergessen habe.
Gut, aber auf jeden Fall, ich finde das sehr spannend und wir wollen natürlich nicht vorweggreifen, aber ich denke, das ist definitiv einer der Trends für 2009, dass wir...
Jetzt greift doch nicht vorweg.
Entschuldigung, ich sage nichts mehr. Gut,
so, das haben wir das News auch schon geklärt.
Ja. Gibt es so einen Abbinder? Wieder
Nee. Ich mache für, also über Weihnachten habe ich viel Zeit. Da zwischen Mittagessen und Abendessen werde ich mal kurz ein paar Sachen aufnehmen. Oder ihr könnt ja auch mal. Nicht so schwer. GarageBand.
Ja.
So, Thema. Jetzt Thema. Da muss mir noch ein Jingle einfallen. Das Thema. Ja, Weihnachtsthema. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was war 2008? Was kommt 2009? Um das mal kurz zusammenzufassen, international hat sich einiges im Bereich Open Web getan. Viele Leute haben ausprobiert, was das ist. Man hat es erkannt als Business oder Teil des Business. Und das geht in 2009 so weiter. In Deutschland kommt dasselbe in 2011. Und ja, das war es ungefähr. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen oder...
Nee, machen wir Schluss, oder?
Okay, ja, würde ich auch sagen. Ja, okay. Danke fürs Zuhören.
Was international passiert ist, hört ihr dann in dem englischsprachigen Podcast datawithoutborders.net. Über Deutschland haben wir leider nichts zu berichten.
Nee, aber was ist denn passiert? Mal jetzt ernsthaft. Man kann ja fast Ende 2007, würde ich fast mal sagen, anfangen, weil ich glaube, da sind zwei Schlüsseltechnologien, glaube ich, rausgekommen, so November rum. Im OAuth und Open Social.
Ja, sag doch.
So. Ja, ich wollte euch auch mal was sagen lassen. ja, OAuth, da haben wir ja eine Folge drüber gemacht. Wie kann ich mich auf anderen Sites autorisieren, ohne mein Passwort auszugeben? Eben, ne? Stichwort Twitter haben wir eben drüber gesprochen. Und Open Social hatten wir ja gerade eine Folge drüber, vor zwei Folgen. Und die kamen beide so ungefähr im November, Dezember, glaube ich, raus, 2007. Und das schien für mich so ein bisschen der Startschuss, dass auch viele Leute ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, wie man das Netz sozusagen, sagen wir mal, wieder eben zu einem Netz machen kann und nicht eben diese Datensilos zu haben.
Und man könnte doch eigentlich vielleicht zusammenfassend sagen, dass 2008 so ein bisschen auch das Jahr gewesen ist, in dem dann die ganzen Großen das, was 2007 angedacht worden ist, auch angefangen haben zu adaptieren, oder?
Ich denke schon. Also es gab ja auch eine Menge Hype darum. Also ich meine, ich würde da auch gerne nochmal Data Portability nennen, das Data Portability Project, was ja auch in der Zeit so ein bisschen startete. Es gab ja auch diesen tollen Vorfall mit Robert Scoble, wo er seine Daten aus Facebook exportiert hat, mit Plug, so war es, ne, glaube ich, ja. Und dann daraufhin seinen Facebook-Account gesperrt bekommen hat.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nicht? Das war so eins der ich glaube, das war so auch eins der Schlüsseldinger da, wo viele Leute da aufmerksam geworden sind, dass da vielleicht einiges nicht stimmt. Ich kann meine Daten nicht mitnehmen und ist ja so das Problem. Andererseits haben natürlich die User von Facebook wieder gesagt, ja, aber wir dachten ja, bei Facebook ist alles sicher, wieso kann der das jetzt exportieren? Und die haben ja sogar, die E-Mail-Adressen werden bei Facebook ja sogar als Grafik angezeigt, ne, dass man es eben nicht einfach kopieren kann. Und Plaxo hat ja da irgend so ein OCR benutzt, um die dann doch zu holen.
Das ist ja geil.
Und er wollte halt eigentlich nur die E-Mail-Adressen von seinen 5000 Freunden oder die er da hat, in sein Adressbuch importieren mit den Geburtsdaten, sodass er irgendwie alle parat hat. Und wie gesagt, das ist halt nach hinten losgegangen, weil irgendein Automatismus da erkannt hat, dass irgendein Skript irgendwas abgerast. Und dann wurde automatisch sein Account gesperrt. Woraufhin er dann der Data Portability Gruppe dabei getreten ist und die dann dadurch wieder so ein bisschen Push bekommen hat und natürlich das Ganze auch in der Presse ein bisschen und in Blogs ein bisschen diskutiert worden ist, weil man es natürlich auch von mehr Seiten sehen kann. Eben wie gesagt, einmal ich will meine Daten holen, andererseits, was sind meine Daten? Ist deine E-Mail-Adresse, gehört das zu meinen Daten? Und solche Sachen. Also es geht an sich um Kontrolle der Daten im Endeffekt. Gut, aber da gab es ja noch so ein paar andere Sachen und ich denke mal so im Anfang des Jahres da rein, so bis Frühjahr ging ja glaube ich einiges ab an Diskussionen und das führte ja dahin, dass eben im Mai dann irgendwie diverse Ankündigungen von den Großen kamen, wie du ja sagtest, dass eben 2008 schon das Jahr war, wo die Großen da ein bisschen aufgesprungen sind und natürlich auch experimentieren, was Sinn macht für sie selbst. Und die Ankündigungen waren eben Facebook Connect, Google Friend Connect und MySpace Data Availability. Habe ich irgendwas vergessen? Da könnte auch sein. Das war irgendwie so ein Monat, wo alles nacheinander kam.
Ja, das kann ich glaube, AOL war ja schon relativ früh mit dabei, dass sie gesagt haben, dass sie OpenID-Provider sind, ne?
Genau, das hatte ich ja schon, also für mich selbst fing es eigentlich an, so Mitte 2007, als ich so ein bisschen mehr in OpenID reinkam durch eine Keynote von Simon Willison auf der Europython. Der so recht gut erklärt hat und da auf jeden Fall hat er auch schon AOL genannt und das war so Juli rum.
Genau, und dann, ich weiß nicht, wenn man jetzt noch die Großen zusammenholen will, spielt ja noch Microsoft in einer gewissen Rolle mit, insofern, als dass sie halt auch die Windows Live ID zu OpenID gemacht haben und ja auch jetzt Dick Hart beschäftigen.
Genau, also, das hat man ja erwähnt.
Und ob da jetzt eventuell irgendwie die OpenID-Unterstützung für den Internet Explorer draus wird?
Ich weiß nicht, aber man muss sagen, sie sind ja, wie ich schon sagte, eigentlich sehr in dem Identitätsthema drin. Und beim Identity Camp in Bremen, wo ich ja war, ich weiß nicht, wann das war, Mai oder so, auch, da war ja auch jemand da von Microsoft, Kaspar Bauden, glaube ich. Und der hat da so ein bisschen erzählt, was sie so alles da, also so High-Tech-Security ist das im Prinzip, also sehr sehr wissenschaftlich, so dass ich nur die Hälfte verstanden habe, aber auf jeden Fall sind die da sehr drin und versuchen das auch natürlich mit ihrem Cardspace oder Information Cards auch zu verheiraten. Und
ich wollte gerade sagen, die haben jetzt schon seit Ewigkeiten dieses Cardspace in der Schublade liegen und müssen es auch mal irgendwie an den Mann bekommen wahrscheinlich. Ne?
Das kommt ja mit jeder Windows-Version an den Mann, aber es muss natürlich unterstützt werden, sodass es irgendwie Sinn macht, das zu haben. Vielleicht sollten wir das auch nochmal erklären, was es eigentlich ist. Ist es im Prinzip, wenn man sich einloggen will, dann sieht man so ein Symbol da, was das Information Card Symbol ist und wenn man da draufklickt und der Browser das unterstützt, wie gesagt, Internet Explorer unter Windows tut das. Ich weiß nicht, ob das dann mit Firefox auch automatisch klappt, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, wenn man da draufklickt auf das Icon, dann poppt so ein Request auf, dass man jetzt hier sozusagen eine Karte abgeben soll, wie ein Ausweis. Und das ist halt so die Metapher, das heißt, man sieht verschiedene Karten, man kann weitere Karten auch anlegen dort, kann sich verschiedene Identitäten machen. Und das sind die sogenannten Self-Managed Cards, wenn ich den Begriff jetzt richtig in Erinnerung habe. Und die gibt man da einfach ab und dann schickt im Prinzip der Browser diese Informationen an diese Website und dann ist man damit eingeloggt.
Und exakt. Und das kann eigentlich auch schon jeder Windows Vista Nutzer sich anschauen. Ich weiß nicht genau, wo man das findet, aber wenn man ein bisschen rumsucht.
Kann man zum Beispiel auch bei MyOpenID, glaube ich, kann man sich damit einloggen anstelle. Ja. Also wenn man die OpenID angibt, kann man auch sich dann statt Username, Passwort, sich eben mit dieser Information Card anmelden. Da ist irgend so ein kleines Icon unten, da muss man mal suchen. Sieht eben aus wie so eine kleine Karte.
Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass es halt nicht nur also diese selbst ausgestellten Karten gibt, sondern ich glaube, Microsoft versucht auch schon seit Ewigkeiten dort auch Partner zu gewinnen aus der Industrie, die in der Lage sind, Identitäten zu bestätigen. So das populäre Beispiel, was ich da immer wieder höre, ist Deutsche Bahn mit der Bahncard.
Genau. Ne?
Die wissen ganz genau, wer du bist, die haben deine Daten, die können dich abrechnen und so weiter und so fort. Und wenn die Bahncard jetzt irgendwie oder die Bahn mit Microsoft da zusammenarbeiten würde und du könntest dann im Prinzip deine Bahncard als Cardspace-Karte im Windows Vista bekommen, um dich irgendwo auch auf E-Commerce-Seiten zu identifizieren, kannst dann im Prinzip mit deiner Bahncard bezahlen oder sowas in
die
Richtung.
Genau, also wie das halt läuft ist, die geben im Prinzip die Karte aus, das heißt, die schicken dir diese Karte zu, das ist nur eine Datei, die importiert man dann in diesen Card-Manager. Und das nächste Mal, wenn man eben gefragt wird, wahrscheinlich dann eben auf dieser Site, gibt man die dann ab oder man kann sie auch irgendwo anders dann sozusagen angeben. Und was dann halt passiert, ist, dass dann eben noch eine Verbindung zu diesem Aussteller gemacht wird, um die Daten zu verifizieren, ob die richtig sind. Und das Ganze ist auch relativ phishing-sicher und also definitiv sicherer als OpenID, weswegen man halt auch überlegt, wie man die beiden Technologien zusammenbringt. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es geht auch zum Beispiel Microsoft, so wie man ja eben hört, auch darum, eben das Ganze mit OpenID zu verheiraten. Es gibt zum Beispiel auch ein OpenIDByCard.com, glaube ich, ist das. Eine Site, da kann man eben OpenID by Card einfach als OpenID angeben. Ich gucke mal gerade, ob es com oder de ist. Und dann kann man eben, anstatt Username und Passwort einzugeben, kann man halt eben einfach seine Information-Karte abgeben. Also OpenIDByCard.com. Und wenn man dahin geht, dann sieht man auch das Symbol für diese Information-Cards. Also Information-Cards ist die Technik dahinter, wie die heißt, und Cardspace ist die Microsoft-Implementierung davon.
Wo du gerade Phishing gesagt hast, weil ich glaube, über Cardspace und so weiter können wir ja wahrscheinlich nochmal.
Genau, da laden wir nochmal jemanden ein, der da voll drin ist.
Du, ich glaube, ich kenne sogar tatsächlich jemanden von Microsoft, der das in Deutschland irgendwie an den Mann bringen soll. Den könnt ihr mir mal fragen.
Ja, ich kenne auch den von OpenID by Carding, könnte ich auch nochmal fragen.
Ja, geil. Wo du gerade Phishing gesagt hast, was ja, glaube ich, auch 2008 das Thema gewesen ist, ist das Thema User Experience.
Genau.
Einmal gab es da, mir fallen jetzt spontan drei Studien ein. Ne? Einmal diese Yahoo-Studie, wobei man diese Yahoo-Studie, finde ich, auch immer wieder ein bisschen relativieren muss. Das sind nämlich 9 Mitarbeiterinnen von Yahoo gewesen, die das gemacht haben, oder lass es 12 gewesen sein. Die man da befragt hat, wo aber auf jeden Fall zum ersten Mal so publiziert wurde, da gibt es, glaube ich, Probleme. Dann gibt es noch diese Google, war das eine Studie eigentlich richtig? Ich glaube, das war auch mehr so Experten überlegen, dass es irgendwie ein Problem gibt. Und dann gab es noch die Geschichte, die Chris Messina zusammen mit noch irgendeinem anderen gemacht hat. Da haben die einfach so eine
Mechanical Turf.
Ja, da haben die einfach so eine Umfrage geschaltet mit so einem Umfragesystem, wo das, glaube ich, randommäßig auf irgendwelchen Webseiten aufpoppt und du das so einstellen kannst, um
genau, irgendwie Daten zu erheben. Genau, das war mit Mechanical Turk von Amazon, aber das war jetzt nicht Usability unbedingt, es war mehr so die Frage, kennst du OpenID oder hast du schon mal benutzt, hast du eine und solche Fragen.
Ja, genau.
Wobei die Demografie da bei Mechanical Turk halt auch die Frage ist, also sind halt amerikanische Landsleute mit einem Bankkonto. Also das ist also auch auf USA beschränkt.
Na gut. Wir haben sie quantitativ schon mal wesentlich mehr befragt als Yahoo, genau. Seine neue Mitarbeiterin. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie ein Riesenthema und ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht wirklich voran, oder? Irgendwie?
Weiß ich nicht. Also ich wurde doch viel diskutiert, auch gerade rund um deinen Blogposter und auch auf der OpenID-Liste ja rund um die Wahlen und so. Also wurde schon einiges diskutiert, wie man, also die Frage ist halt, was ist der Brand im Endeffekt? Das spielt natürlich auch da rein und natürlich auch, wie zeigt man es nachher an und ob es ein Pop-up ist, wahrscheinlich besser als ein Layer. Und es scheint ja doch dahin zu tendieren, dass eben es wahrscheinlich in Zukunft mehr Pop-ups geben wird für solche Login-Mechanismen wie für OpenID. Würde ich sehen.
Ja, schön wär's. Ich habe immer das Gefühl, dass immer irgendwie so 2-3 Leute sagen, man müsste das so und so machen und dann sagen sofort irgendwie 50 Leute, ja, das geht aber nicht, weil. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Diskussion immer nicht weiterkommt.
Das ist ja auch, was 2009 in Deutschland passiert. Der Rest implementiert das, wir diskutieren, brauchen wir das überhaupt?
Ja, ich hatte vorhin erst so ein Gespräch, wo ich mit jemandem darüber gesprochen habe und man auch so sagte, ja, das ist jetzt bei uns von der Priorität 20.
Ja, für Deutschland stimmt es wahrscheinlich auch. Ich meine, wenn der Bedarf nicht da ist unbedingt, aber man muss sich halt eben nachher dann nicht wundern, wenn eben alles in den USA das alles schön machen und wir hier irgendwie halt hinterherhängen.
Matthias, was ist so deine Meinung zum Thema User Experience? Was ist so dein...
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich meinen Senf noch dazugeben soll oder nicht, weil ich habe da, glaube ich, als einer der wenigen eine ganz krass andere Meinung zu dem ganzen Thema, weil ich glaube, dass diese ganze User Experience Geschichte schon einen wahnsinnigen Schritt zu weit ist. Ich bin der Meinung, dass User Experience, damit kannst du kommen, wenn du ein System, was akzeptiert wurde, verbessern willst. Ja, also wenn die Leute irgendwie praktisch schon in diesem Workflow drin sind, den eben schöner zu machen. Aber du bekommst durch User Experience und Usability keine neuen Leute, die das Ding jetzt nutzen. Also wenn du OpenID schöner machst, schneller machst, toller machst, sicherer machst, wirst du nicht mehr Leute gewinnen, die sich, wenn sie noch keine Ahnung von der Technik haben, jetzt hergehen und einen OpenID-Account holen. Also nur durch schöne Bildchen kriegst du das Thema OpenID einfach nicht vermittelt. Und das ist das Problem. Ich finde, also es muss einfach erstmal noch ein Schritt passieren. Also man sollte sich zuerst überlegen, wie bekomme ich dem Benutzer OpenID klargemacht. Also was muss ich ihm sagen? Und da hilft meines Erachtens kein Brand, sondern da ist das bei euch so verpönte, ich muss die Icons auf die Seite packen. Weil meiner Meinung nach funktioniert Facebook Connect auch nicht deswegen, weil es so schön gebrandet ist und weil es ein Pop-up ist, sondern weil halt jeder Schwanz einen Facebook-Account hat. Also es wird niemand auf die Seite von TechCrunch gehen, diesen Facebook Connect-Button sehen und dann denken, oh ja, melde ich mich mal bei Facebook an, um mich danach bei TechCrunch anzumelden. Es ist halt einfach, das Ding funktioniert, weil jeder einen Facebook-Account hat, das Ding wiedererkennt und sich damit anmeldet. Und genau den Weg, denke ich, muss man als ersten Schritt auch mit OpenID gehen. Man muss den Nutzern erstmal klar machen, ihr habt schon genug Open-IDs, Google, Yahoo oder was weiß ich noch alles. Nehmt doch einfach diese Profile, um euch anzumelden und dann lasst uns doch Profil nennen oder Account nennen. Ist doch, also mir persönlich ist es egal, wie man es nennt. Und die Benutzer sich erstmal anmelden, weil jemanden, der schon eine MyOpen-ID hat, dem braucht man es nicht mehr erklären. Der braucht eigentlich kein Branding, weil dem langt dieses kleine Open-ID-Logo in dem Login-Feld,
Das
weil
ist
der hat sich
klar.
gezielt bei einem Open-ID-Provider angemeldet, der kennt die Technik, der hat es verstanden. Für den brauchen wir eigentlich erstmal nichts machen. Es geht ja darum, erstmal die breite Masse zu bekommen.
Aber was wird denn passieren, wenn jetzt, sagen wir mal, jede Site irgendwie ein Button heißt, wo was auch immer OpenID oder was auch immer draufsteht? Wird man dann nicht irgendwann mal wundern, was das ist?
Ja, und genau das ist der Punkt, zu dem wir die Leute bekommen müssen. Ja? Zu dem Punkt, was ist denn da eigentlich? Und
Ja gut,
dass
aber
dann die Person sich darüber informiert. Du musst natürlich den Login, also ich habe das jetzt natürlich überspitzt gesagt, du musst natürlich auf dem Login schon irgendwo kommunizieren, in Klammern oder sowas, dass es sich dabei um OpenID handelt.
Ja gut, das
Aber
passiert ja
also.
gerade nicht, das ist ja das Problem. Ein bisschen. Du hast dann halt drei Buttons irgendwie, Google, Yahoo, OpenID und dann denkt man halt, OpenID ist ein anderes soziales Netzwerk, bin ich nicht, benutze ich nicht. Und
Okay,
da weiß ich
also
halt nicht, ob man dann merkt, dass es immer derselbe Button bei allen den Dingen, obwohl dann kann es auch ein
pass mal
anderes
auf,
Social Network sein.
ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, weil ich das ja jetzt auch umsetzen muss. Ich schildere euch mal kurz mein Ideal-Login und dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet.
Müssen
Und
wir ein
zwar,
NDA
warte, ich
unterschreiben?
schieb mir kurz das Sofa ran.
Moment, ich
Geht ganz
schreibe mit
kurz.
für deine Mitbewerber.
Ich meine, wir können da auch eine eigene Sendung drüber machen, aber das ist halt einfach ein Punkt, da denke ich, glaube ich, sehr, sehr anders. Soll ich kurz
Ja,
erläutern?
kurz
Ja,
kannst du
klar.
sicher.
Okay. Christian, sag doch mal, Diskussion, los.
Ja, was soll ich sagen?
Also der Punkt ist einfach der, ich würde im Login so wenig wie möglich OpenID kommunizieren. Also ich würde einfach mit Worten daherkommen, die Personen kennen, wie Profil oder Account. Also melde dich mit einem bestehenden Profil hier an, dann eben dieses Login-Feld mit drüber hier Profil-URL eintragen. Das Login-Feld auch natürlich schön branden mit dem OpenID-Logo und drunter einfach zwei, drei mögliche Profil-URLs angeben, wie zum Beispiel Google oder melde dich zum Beispiel mit deinem Google-Profil an, mit deinem Yahoo-Profil und was weiß ich noch. Wenn der User jetzt einfach irgendeine x-beliebige Profil-URL ausprobiert, ja, die jetzt kein OpenID ist, und auf eine Seite kommt, kannst du ihm ja über die Seite erklären, was jetzt schiefgelaufen ist. Du kannst ihm sagen, hier, pass auf, diese Seite unterstützt leider nicht diesen Login-Mechanismus. Du kannst ihn auf irgendwelche Directories verweisen, wie zum Beispiel vom Thomas Huhn, diese OpenID-Directory, wo du eben ihm dem Nutzer kommunizierst, welche Profil-URLs denn hier möglich sind einzutragen. Und das wird für den ersten Schritt, denke ich, voll und ganz lang.
Ja. Und nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie kommst du denn zu der Situation? Also du würdest dann sagen, du hast den normalen Login-Button auf der Startseite eines Dienstes und was passiert dann, wenn ich auf Login klicke?
Du hast die normalen alle URL, wo du deine OpenID einträgst, aber du kommunizierst halt nicht OpenID, sondern du sagst, gib hier deine Profil-URL an und schlägst halt zusätzlich unten drunter noch einige vor.
Achso, das ist doch fast genauso, wie ich das in dem Screen gescribbelt habe eigentlich.
Die Diskussion geht ja immer dahingehend von wegen keine Buttons, keine Vorschläge. Das ist eben der Punkt, den ich denke, um diesen Punkt kommen wir nicht drum rum.
Nee, also das denke ich jetzt auch. Also das ist ja jetzt auch schon so. Ich meine, wir sind ja jetzt schon nicht drum rum gekommen.
Ja.
Die Frage ist halt nur, wie sich das entwickelt, wenn es eben immer mehr werden. Weil dann wird man sich halt usability-technisch ja auch wieder Gedanken machen müssen, weil entweder sind eben nicht alle drin, es haben immer nur die Großen eine Chance. Was macht man halt da?
Das wäre die Frage. Also ich denke, da muss man abstrahieren. Klar, ist es wahrscheinlich am Anfang relativ ungerecht, weil das wird jeder willkürlich machen oder welche Seiten er halt irgendwie Geschäftsbeziehungen hat, keine Ahnung. Aber es geht hier, denke ich, auch nicht um die Leute, die wissen, was OpenID ist, weil die werden trotzdem ihre Provider benutzen, so wie sie sich angelegt haben, sondern es geht um die Nutzer, die nicht wissen, was OpenID ist.
Klar.
Und da muss man halt den größten gemeinsamen Nenner nehmen, um so viel wie möglich Leute anzusprechen. Und das ist halt eben Google, Yahoo, Microsoft, MySpace. Aber es sollte dann halt auch nicht übertrieben werden. Das stimmt natürlich auch. Also es sollte immer im Rahmen bleiben.
Was wäre denn, wenn man einfach noch einen zweiten Button da macht? Oder melde ich hier, wie es ja viele machen, melde ich hier mit der OpenID an? Das werden dann zwar natürlich erstmal nur die Leute nutzen, die wissen, was es ist, aber wenn es halt auf mehr und mehr Sites aufpoppt, zusammen mit dem normalen Login, wäre natürlich auch die Frage, ob nicht dann eben doch mal die Masse sich dafür interessiert, was das Ganze denn ist. Ich weiß nicht mehr, wie es bei E-Mail irgendwie damals gegangen ist, weil ich hatte nie einen anderen E-Mail-Account als halt normale E-Mail, kein AOL oder ähnliches.
Bei E-Mail war halt immer der Vorteil, du hast es mit deinem Internetzugang bekommen. Also du hattest immer einen schon gleich mit dabei. Und das ist eben das, wie du auch die OpenID gepusht bekommst. Du hast halt deinen E-Mail-Account bei Google und hast gleich eine OpenID mit dabei. Das ist eben der Vorteil.
Ja, aber das wird doch Obama über die UN dann durchsetzen, oder?
Nein, ich glaube einfach nicht, dass du durch einen Begriff das Interesse wecken kannst und dass jemand hergeht und sich gezielt irgendwo anmeldet, nur um was auszuprobieren. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach zu hoch, weil er sieht erstmal noch keinen Nutzen.
Ja, weiß ich. Ja, viele Leute haben in Twitter keinen Nutzen gesehen oder sehen es immer noch nicht. Also das weiß ich nicht, ob das so...
Naja, aber die Hürde bei Twitter ist niedriger.
Was ich eine sehr schöne Argumentation neulich auf der Mailingliste fand, war diese eine E-Mail von Chris Messina, wo er gesagt hat, er denkt, dass ich mit den dass ich das mit diesen Profil-URLs durchaus durchsetzen könnte, wenn dieser Mechanismus dahinter steht, dass es nicht einfach nur um dieses Single Sign-On geht, sondern wenn es darum geht, dass damit wirklich Daten übertragen werden. Nämlich mit der Argumentation, die Nutzer, also auch die normale Nutzer, sprich auch Christians Mutter, werden immer mehr erfahren, dass sie eigentlich die Dinge in die Cloud schieben. Ja, das heißt, Leute haben immer mehr Content online. Das heißt, meine Mutter schließt ihren digitale Kamera an ihren Computer an und zack, ist es schon online auf irgendeinem Dienst. Und Chris Messina hat gesagt, umso mehr die Leute jetzt auch gerade durch Facebook Connect lernen, dass es hier darum geht, Daten hin und her zu schieben, nämlich Daten von mir, Daten über meine Freunde und dass auch wieder was zurückfließt, umso mehr werden die Leute verstehen, warum sie eine URL zu einem Profil von sich angeben sollen, weil die Leute verstehen, dass sie mit dieser URL auf etwas zeigen, weil dahinter ist ja ihr Profil, dahinter sind ja ihre Freunde und dahinter sind auch irgendwo die Activities, die dann wieder zurückkommen. Hm. Was sagt ihr dazu?
Ich meine, viele Services bieten ja auch schon die URL an. Einfach LinkedIn, Xing und so. Da weiß ich ja meist auch meine URL sogar oder MySpace halt das wahrscheinlich prominenteste Beispiel da.
Deswegen denke ich halt auch, man sollte nicht noch ein neues Wort dafür bilden, sondern einfach sagen, melde dich hier mit einem bestehenden Profil an. Ich glaube, da brauchst du OpenID auch gar nicht weiter branden, sondern also die Profil-URLs kommen immer mehr, das ist richtig, Sebastian. Und du hast es ja auch jetzt über den Social Graphen, also es ist wahnsinnig oft, dass man sich bei Seiten irgendwie anmeldet und dann heißt, gib hier doch mal deine kompletten Profile an, die du irgendwo hast. Also das kommt auch immer mehr, weil eben darüber kriegst du den RSS-Feed, darüber kriegst du vielleicht die Profilbilder und so weiter und so fort. Hm. Das wäre definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich finde halt, man sollte sich zuerst über sowas Gedanken machen und über Wording, bevor man eben hergeht und Designs baut und neue Brandings entwickelt. Das ist definitiv nicht doof und muss irgendwann auch passieren. Es geht mir nur ein bisschen zu schnell, weil ich dann, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, man geht schon viel zu sehr davon aus, dass die Leute eine OpenID haben und es auch wissen.
Klar, es muss vielleicht auch mehr, wie Carsten ja hier im Chat gerade noch sagt, mehr erklärt werden, was es überhaupt ist, wenn man so ein Wort benutzt irgendwo. Und was ich auch denke, was auch sein muss, ist natürlich, wenn es irgendwo mal schief geht, wenn ich zum Beispiel eine URL angebe, die jetzt zum Beispiel keine Profil-URL ist, wo irgendwas zu finden ist oder überhaupt keine Profil-URL ist. Genauso mit OpenID, wenn dann irgendwas schief geht, darf halt nicht nur da stehen, sorry, keine OpenID gefunden oder keine was auch immer gefunden. Das heißt, da muss auch irgendwie noch dem User ein bisschen mehr geholfen werden,
was genau, er dann machen kann. Genau, das habe ich ja vorhin gemeint.
Genau.
Eben, also, dass du eben kommunizierst, melde dich hier mit einem anderen Profil an und wenn eben jemand was Falsches eingibt, dass du ihm eben sagst, okay, hier ist was schiefgelaufen, da kannst du ihm ja auch in einem Nebensatz oder in einem Satz erwähnen, was hier verwendet wird und dass du dann eben auf zum Beispiel solche Directories hinweist, wo gelistet wird, wer zum Beispiel alles OpenID unterstützt. Dass er auch genau sieht, ach, guck mal da,
ja, das Flickr
benutzt, habe ich ja einen Account, nehme ich doch einfach den.
Das wird wahrscheinlich während Zeit wieder ungern machen, weil mit jedem Link raus, ne, ist wieder einer weg.
Machst du das als Pop-up?
Ja, gut, aber gut, ich meine, da wird man Wege finden, das wird jetzt nicht das große Problem sein. Ich meine, man sollte damit anfangen, vielleicht um zukunftssicher zu bleiben, kann man sagen, sollten Services Profil-URLs einführen und keine Nummern?
Definitiv.
Und sollten bei solch, wenn sie sowas einführen, mehr erklären, was es damit auf sich hat und Fehlerquellen ausschließen.
Um so ein bisschen wieder auf unser Thema zurückzukommen.
Ja, das war mein Aufruf für 2009.
Genau. Also ich bin ja auch, das habe ich in der letzten Sendung auch schon gesagt, ich bin auch einfach sehr gespannt, was jetzt unser neues OpenID Foundation Board dafür Pläne entwickeln wird. Ja? Weil ich, also das ist deren Aufgabe, das Problem zu lösen, meiner Meinung nach. Die müssen da mal eine vernünftige Meinung entwickeln. Die müssen auch die Kohle dafür einsammeln, meiner Meinung nach.
Die haben ja Kohle, das ist nicht das Problem, glaube ich.
Ja, aber warum machen die damit nichts? Also
die haben zumindest irgendwelche Studien gemacht. Also es gab halt schon eine Marktstudie und so weiter, die nur halt das Problem war, dass irgendwie niemand davon wusste oder ich weiß auch nicht genau. Also da gab es auch ein paar Diskussionen rund in diese Marktstudie, wie die bezahlt worden ist und solche Sachen. Da würde ich mal auf die Mailingliste der OpenID Foundation oder die General List da verweisen.
Ja, Also ich denke mal so, wenn OpenID einer Firma gehören würde, die ich beraten würde, dann würde ich jetzt sagen, so jetzt erstmal Geld her, damit wir Usability Labs bezahlen können, um jetzt mal rauszufinden, wie wir das hinbekommen, damit das funktioniert. Mhm. Momentan machen irgendwelche Programmierer User Experience, was für mich meiner Meinung nach echt eine Katastrophe ist. Da gibt es Leute, die kennen sich damit aus, die wissen, wie man das rausbekommt, wie es funktioniert. Vielleicht sollten die auch mal beauftragt werden, das zu machen. Genauso zum Thema Marketing. Wenn das eine Firma wäre, die ich beraten würde, dann würde ich jetzt mal Geld von denen haben wollen, um sich mal zu überlegen, wie man das vermarktet. Aber nein, momentan machen da die Programmierer nicht nur die User Experience, sondern auch das Marketing. Und ich finde, das ist momentan echt so die Krux in der Sache. Aber ich bin da auch mal so ein bisschen vorschnell mit meiner Meinung. Ne? Kann natürlich sein, dass...
Nee, das finde ich schon auch. Also, also weil sonst ist die Frage, wofür braucht man die Foundation? Und ich meine, es kann natürlich auch jeder so oben mal die verbreiten, ohne die Foundation zu brauchen. Aber ich meine, die haben halt, die haben zumindest ein Budget irgendwie. Jede Firma, die dabei ist in der Foundation, zahlt 50.000 im Jahr. Und da kann man ja zumindest mal ein bisschen was rausgeben, was dann eben solche Studien machen würde. Auch Best Practices und solche Sachen halt, ne? Wie man es am besten implementiert, wenn man es denn implementieren will und so. Also weil das ist ja, auch die erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas mit OpenID machen will, gehe ich erstmal zu openid.net.
So sollte es sein, genau, dass man da einfach ein bisschen kommuniziert, wie auch der beste Weg ist zu implementieren und dass man vielleicht auch mal Implementierung nachschaut und dass man vielleicht auch mal ein bisschen dahinter ist, weil das ist ein offener Standard. Ich meine, das kann halt auch jeder implementieren, wie er gerade Bock hat, dass man vielleicht eben da auch mal ein bisschen dahinter ist, dass es auch wirklich schöne Implementierungen gibt, die man vielleicht auch erwähnt.
Ja, da ist wieder die Frage der Vendor Neutrality da. Das sind ja wieder politische Fragen, wie man erwähnt und nicht erwähnt und solche Sachen. Da war ja schon die Diskussion auch, was man eigentlich für Software auf der Site selbst einsetzt, ob man irgendeinen OpenID-Provider bevorzugt oder nicht und halt solche Sachen. Das, was halt immer dabei ist. Ja, waren das alle Themen 2008, die passiert sind? Oder was passieren wird? Wir hatten natürlich noch hier, Portable Contacts API. Da ist natürlich der Herr Pfeffele immer der Experte.
Richtig.
Die wurde erfunden.
Die wurden völlig erfunden
2008.
Aus den Haaren herbei.
Nee, man muss ja vielleicht also vorher noch sagen, Context, was vorher war, ne?
Portable Context braucht man ja eigentlich als eigentlich schon fast eine Frechheit, die extrahiert von Open Social zu erwähnen.
Kann man es einfach als Erweiterung von Open Social sagen?
Ja, es ist eigentlich, also von der Spezifikation her, 1:1 Open Social. Man hat halt das Datenmodell erweitert auf Kontaktdaten. Also das, was in den normalen Open Social XML-Spezifikationen gefehlt hat, hat man einfach erweitert. Aber arg viel mehr ist es bisher nicht.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, Google hat ja eben vorher noch die Google Contacts API irgendwie rausgebracht. Genau. Weil vorher musste man ja immer mit Username und Passwort seine Freunde abgleichen. Ne, Google Mail-Account ist ja immer noch sehr beliebt und alle anderen. Und um das eben zu umgehen, hat man eben diese Google Contacts API entwickelt, dann ja auch irgendwann mit OAuth.
Genau. Und ich glaube, um kurz einzugreifen, ich glaube 2008 war generell das Jahr der Contact APIs, weil nicht nur Google hat das gemacht,
sondern auch Microsoft Yahoo. Auch.
Microsoft. Also einige haben darauf reagiert. Ich glaube auch gerade als Reaktion auf dieses ganze Screenscraping, was passiert ist, weil ich glaube, auch das letzten Endes diesen großen Firmen nicht geheuer gewesen ist, dass ihre ganzen Nutzer anfangen, allen möglichen Leuten ihre Benutzernamen Passwörter zu geben.
Ja. Genau, es ist ja auch nur ein Hack an sich. Also ich meine, das... Hat sich irgendwer mal ausgedacht, wie komme ich da dran und ja gut, frage ich die einfach. Also mir wäre das, sagen wir mal, nie eingefallen, den User nach einem Namen Passwort
nachfragen. Wir können ja nachher noch über das Sanity-Adressbuch 2.0 sprechen, fällt mir dabei ein.
Ich kenne es nicht, nee. Mir wurde es nur mal im Aufzug kurz, schnell, ne?
Okay, aber wir wollten auch Matthias gar nicht unterbrechen, wir sind abgeschweift, Entschuldigung.
Abgeschweift.
Ja, aber das war's ja schon mehr oder weniger.
Danke, Matthias.
Also es geht halt darum, portable Freundesnetze zu bauen auf Basis von Open Social. Und zwar von der Open Social RESTful API.
Gut, aber also das heißt, es geht hauptsächlich darum, die Kontakte zu exportieren, oder?
Genau.
Erstmal. Ja, genau, also an sich keine wilde Sache.
Erstmal ist es einseitig. Ich kann meine Kontakte aus einem anderen Netz abfragen. Hm. Mit der Option aber offen, dass in weiteren Versionen auch über Sync-Mechanismen dann nachgedacht werden.
Hm. Was ja Sinn macht.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob ihr es neulich gesehen habt. Ich meine, man kann ja endlich sagen, dass das mit der Portable Context API war doch eine Erfindung oder mehr oder weniger ein Alleingang von Plaxo, oder?
Ja. Würde ich fast so sehen, ja.
Ja. Also sie haben sich Chris Messina noch mit reingeholt, aber ja, ja
schon gut, das ist ein bisschen für die Credibility, oder?
Ja, das ist ja eher als da so eine Gruppe.
Ja.
Gut, aber wer implementiert das eigentlich noch außer Plaxo? Ist da noch jemand, der das implementiert?
Nee, genau. Und das Geile ist ja, wir haben uns doch schon alle mehrmals gefragt, warum Plaxo eigentlich immer noch Screenscraping macht, wo sie doch immer so die Screenscraping,
was du meinst hier.
Bitte was?
Das ist eigentlich kein Screenscraping.
Warum, was ist korrekt?
Ich weiß nicht, was der korrekte Ausdruck ist, aber die fragen ja einfach nach einem Passwort von einem anderen Service. Das ist ja das, was nicht korrekt ist.
Aber danach wird dann halt auf einer HTML-Seite geguckt, wo ist
okay,
ein Ad drin.
Okay,
ist
die, ja, wenn man dann...
Passwort-Anti-Pattern plus Screenscraping, um es völlig korrekt auszudrücken. Sag schon, wir haben uns alle gefragt, warum die es immer noch machen, und das kam doch neulich per Twitter raus, weil da hat doch tatsächlich jemand John Mac, ich kann es mir nicht aussprechen, McCree gefragt, warum die es immer noch machen, und da hat er geantwortet, dass sie das erst ändern werden, wenn alle möglichen großen Webmail-Provider sich zur Portable Context API bekannt haben.
Man versucht sich da als großes Network mit viel Macht hinzustellen, oder was?
Ich verstehe das nicht, und ich habe dann gefragt bei Twitter, was denkt er denn, wann das der Fall ist? Und da meinte er halt, naja, irgendwann in 2009. Und das finde ich ehrlich gesagt relativ albern, weil es gibt ja schon relativ viele, die bereits OAuth unterstützen oder eine proprietäre Delegated Authorization Methode und trotzdem eine Contact API haben. Also mit nur ein paar Stunden mehr Aufwand könnten die es auch jetzt schon machen. Ja. Irgendwie pissen die gerade so ein bisschen rum, dass sie es unbedingt nur in dem Moment machen, wo irgendwie in Anführungszeichen ihre Portable Context API benutzt wird.
Ja, ein bisschen arrogant wird es ja so irgendwie.
Ja,
fand ich auch. Der Gag war ja auch, dass Google eine ganze Zeit lang eben genau so einen Käse auch auf für iGoogle hatte. Es gab eine iGoogle-App, was auch mit Screenscraping gearbeitet hat, anstatt die anderen Dings zu verwenden. Auch etwas ironisch.
Ja, also wir werden sehen, was der Erfolg von Portable Context ist. Ich weiß es halt nicht. Also ich würde es jetzt noch nicht mitwenden, würde ich sagen.
Aber ja, also ich finde es schon ganz schick, dadurch, dass es sich halt an Open Social anlehnt. Wenn du eh Open Social implementieren willst, ist es kein Mehraufwand. Hm. Ja.
Also was ich halt schön fände, wäre, wenn Open Social halt irgendwie so einen Erweiterungsmechanismus hätte, der jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen standardisiert ist irgendwie. Dass man eben sagen kann, so hänge ich hier meine sowieso API noch dran, die irgendwie auch vielleicht dann, dass man halt einen Service, der das abfragen will, diese API dann auch genau weiß, welche Schnittstellen zur Verfügung stehen und dann die aussuchen kann, die er kennt. Und
na klar, es gibt immer schickere Varianten, aber es gibt halt leider Gottes auch keine wirkliche Alternative, finde ich, um Kontakte zu portieren.
Nee, also klar, ist zumindest ein Standard, von daher ist ja okay, also sagen wir mal spezifiziert Standard. Ist ja Definitionssache was.
So, und um jetzt nochmal wieder so einen Deutschland-Bezug hinzubekommen, es hat ja gerade erst vor wenigen Tagen Sellity, vielen bekannt als Barcamp-Sponsor, ohne zu wissen, was sie wirklich machen, das Adressbuch 2.0 gestartet, was, wenn man erstmal die Beschreibung liest, natürlich eine sehr schöne Idee ist, eine Idee, die wir auch alle drei unterstützen würden, nämlich, dass man einen Dienst auf sein Telefon bekommt, wo man ein Adressbuch hat, wo man alle seine Kontakte von allen möglichen Diensten aggregiert bekommt. Jetzt habe ich mich da gestern angemeldet, um das mal zu testen, und ich war doch schon irgendwo zwischen erschrocken und schockiert, weil natürlich nicht wieder die offenen Standards benutzt worden sind, um diese Kontaktdaten zu importieren. Aber ich weiß auch nicht, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, und ich habe es auch nicht geblockt, weil ich mir dachte, dann lesen das zu viele, aber ich sag's nochmal in unserer illustren kleinen Runde in diesem Podcast. Also, um mal kurz aufzuzählen, man kann es auch als konstruktives Feedback von mir an Sanity sehen. Also erstens, speichern die Passwörter, weil sie sagen, dass sie ein Abonnement einrichten, sprich sie gucken immer wieder nach. Also erstmal Passwort wird gespeichert, was alle anderen Screenscraping-Dienste, die wenigstens versuchen, weiß zu machen, dass sie es nicht tun.
Zumindest sagen, dass sie es nicht tun, ja.
Genau. Zumindest sagen, dass sie es nicht tun.
Nur im Logfile, so, da steht's.
Jetzt möchte ich mal kurz sagen, welche Dienste schon gehen. Google? Oh, Google Contact API. Ja. Yahoo! Oh! Haben auch eine API. Windows Live. Oh. Haben auch eine API. Dann geht noch AOL. Oh. Haben auch eine API. Und es geht noch GMX. Okay, die haben keine.
Ja. Aber trotzdem. Ja, aber das ist schon ärgerlich, ja.
Ja, 4 von 5 Diensten könnten es. Und ich meine, ich weiß es ja mittlerweile auch, es ist jetzt nicht der Riesenaufwand, das zu implementieren. Aber, und das spielt man natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, mit der Tatsache, dass auch in Deutschland sich keiner bewusst darüber ist, was das für ein Problem sein könnte, wenn man seinen Google Account Benutzername Passwort einfach so rausgibt. Ja, und vor allen Dingen, es steht auch nirgendwo eine Warnung. Also
man sollte es nochmal sagen, also auch so AdSense und solche Sachen, ne, darauf haben die dann auch alle schön Zugriff, auf alle Analytics-Konten und so.
Genau, und bei Sanity steht auch nicht mal ein Hinweis, so nach dem Motto, nein, wir speichern es nicht oder nein, wir benutzen das nicht irgendwie anders. Da steht gar nichts. Du kannst doch nicht mal, wenn du auf der Applikation bist, auf deren Privacy Policy, auf deren AGB oder sonstige Sachen draufkommen, die sind völlig versteckt, da musst du ganz woanders hin, um das irgendwie zu finden. Also finde ich echt relativ Banane und sollte meiner Meinung nach echt geändert werden, weil
ich mache mir Gedanken, ob ich E-Mails wie von anderen Diensten importiere, speichern soll oder nicht.
Ja, genau.
Warten.
Also ja, kannst du aufhören mit den Gedanken, das ist jetzt so gang und gäbe, man speichert einfach alles, was man kann.
War Scheiß jetzt raus, ich speichere alles, was ich kriegen kann.
Ja, also Sanity, also das so als Feedback vom Open Web Podcast an euch, wir würden uns sehr freuen, wenn auch da eine gewisse Bereitschaft besteht, auch offene Standards, gerade wenn 4 von 5 das können, zu unterstützen, anstatt Benutzer mal Passwörter zu fragen, ohne auch noch die Nutzer zu informieren. Carsten Pötter sagt gerade, Alive jemand. Gut. Aber bei Alive muss man ja sagen.
Die glaube ich, auch beim Identity Camp, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das kann gut sein. Aber die geben einem wenigstens Auskunft darüber, was dort passiert. Und die haben ein TÜV-Zertifikat.
Ja, okay, dann ist alles klar. Also, dann ist gut. Dann,
okay, dann gebe ich jetzt mein Passwort direkt bei mir an. Kann ich da mal einen One-Password-File hochladen?
Okay, aber Alive ist natürlich genau das gleiche Problem aus unserer Perspektive, dass sie natürlich auch Passwörter speichern. Also die verschlüsseln das natürlich ganz toll und laut dem TÜV sind sie selbst auch nicht in der Lage, diese Passwörter irgendwie zu entschlüsseln, um sie zu missbrauchen. Was auch, aber, um nochmal auf Sanity zu kommen, wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil sie geben ja eigentlich keine Informationen darüber, wahrscheinlich werden die im Klartext irgendwo gespeichert.
Ja, aber auch wenn die verschlüsselt sind, ich meine, wenn ich den anderen Service anspreche, muss ich die ja irgendwie entschlüsseln, oder?
Ja.
Also ich meine, ist ja klar, wenn ich jetzt ein User zu mir kommt und der sich bei mir einloggt, dann kann ich die verschlüsselte Version speichern, weil dann verschlüssel ich einfach das Passwort, was er eingibt, auch und vergleiche, ob es gleich ist. Aber wenn ich das woanders angeben muss, dann brauche ich ja immer das.
Können das gar nicht verschlüsselt ablegen.
Ja, eben. Also, das wüsste ich nicht, wie das dann gehen soll.
Ja, irgendwie ist es noch gekoppelt, irgendwie, wie habe ich das verstanden? Noch mit dem Passwort von dem Benutzer. Also, irgendwie, es wird einem weiß gemacht, ich bin ja auch nicht so technisch versiert, um das nachvollziehen zu können, dass diese Anfragen an Dienste nur ausgeführt werden können, wenn auch der Benutzer eingeloggt ist. Na gut, aber selbst dann können Sie es missbrauchen.
Ja. Okay, können Sie ja offenlegen und dann können wir da drüber schauen, ob das so okay ist. Aber wenn es anders geht, kann man es ja anders machen. Ne? Genau, wir haben noch ein Thema. Noch ein Punkt. Yahoo Open Strategy.
Ja.
Ja, okay, nächster Punkt. War auch 2008.
Nee, aber Yahoo ist auch ganz spannend, weil da gibt es ja auch eigentlich News. Hätten wir eigentlich noch in den News nennen können. Und zwar hat ja auch Yahoo neulich erst wieder vorgestellt, was das jetzt für Konsequenzen haben wird mit ihrer Open Strategy und wie sich das auswirken wird. Ich weiß nicht, Matthias, du hast gerade so Ja geschrien. Wolltest du das erzählen?
Achso, das mit den Auswirkungen meinte ich nicht. Ich, also das Einzige, was eben war, da, dass die diesen Mailer eben nochmal weiter geöffnet haben und da jetzt auch noch ein paar portable Dinge reinmachen wollen. Aber kurz, alles andere müsstest du erzählen.
Kurz vielleicht dazu, was Yahoo Open Strategy ist. Weiß ich, ob wir das so mal genauer...
Haben wir das schon mal erzählt?
Aber wir können es auch nochmal erzählen.
Ja, also bei der Yahoo Open Strategy geht es einfach darum, dass sie komplett offene Standards unterstützen und eine API eigentlich... oder APIs sind ja eigentlich viele verschiedene, die zu allen möglichen Yahoo-Diensten liefern. Und es geht bei der Yahoo Open Strategy darum, dass die auch intern ihre ganzen Verticals miteinander vernetzen und auch da mehr Interoperabilität schaffen.
Genau, die auch vereinheitlichen, dass man überall ein Profil hat und so, glaube ich, gehört auch dazu.
Genau, und dass auch man die Kontakte bei allen Diensten hat und so weiter und so fort. Und sie haben halt angekündigt, dass sie damit sehr offen umgehen wollen, was möglich sein wird. Wusste aber noch nicht genau, was das genau sein wird. Und sie haben halt jetzt irgendwie in so einer Pressekonferenz da bekannt gegeben, was das genau sein wird. Und es wird zum Beispiel ziemlich coole Applikationen für den Yahoo Mail Client geben. Also dass Applikationen innerhalb des Yahoo Mail Clients zugelassen werden, die halt gewisse spaßige Dinge dort anstellen können. Es wird Open Social Gadgets auf der persönlichen Startseite geben. Es wird, ich habe es auch nicht mehr im Kopf, es gab da ganz viel Verschiedenes, aber wir werden nochmal einen Link auf den entsprechenden Artikel setzen, wo man das nochmal intensiv nachlesen kann. Auf jeden Fall war immer so unklar, an welchen Stellen wird man denn in Yahoo eingreifen können mit externen Applikationen, und das haben die jetzt bekannt gegeben, und das war eigentlich schon ganz spannend, was sie da machen.
Mhm. Ja, also sie haben da ja auch so eine Art Stack aufgezeigt, was sie da eben alles an APIs bieten. Und die Sachen, die eben dann neu veröffentlicht wurden, war eben das eine, wie du schon gesagt hast, dass sich das Mailing-Tool noch eine ganze Menge öffnen wird. Eine andere Geschichte ist, dass man eben jetzt auch so eine Art SQL-Sprache für
YQL.
Genau, für die Dings. Hat man das jetzt eingeführt für die Pipes?
Ich weiß nicht, ob es auf Pipes basiert. Auf jeden Fall kann man damit Ähnliches machen wie mit Pipes, nur halt für, sagen wir mal, Entwickler mehr interessant, indem sie halt eben Text-Queries schreiben und nicht irgendwelche Icons irgendwo hinschieben.
Also es hat nichts mit Pipes zu tun, sie haben es nur also jetzt in Pipes integriert, dass du eben nicht nur per Hand das rumziehen kannst, sondern auch eben so ein bisschen coden kannst und das Ganze ein bisschen...
Genau, also für Autonormalverbraucher ist es wohl nichts, denke ich mal.
Ja. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein für so eine Yahoo-Applikation, für so eine Mail-Applikation. Und zwar haben sie gesagt, dass es zum Beispiel Applikationen geben wird, wo du dann, wenn du eine E-Mail bekommst, Text markieren kannst und das in deinem WordPress-Blog sofort veröffentlichen kannst als Blogbeitrag.
Mhm. Cool. So wie Ubiquity. Ja.
Genau. Kenne ich nicht, aber könnte sein.
Ja, das ist ein Plugin für Firefox.
Die Frage ist natürlich noch, wie lange gibt es eigentlich überhaupt noch Yahoo? Und wird das deren Arsch noch retten?
Also ich glaube, die Open Strategy, weiß ich, ob die eine Arschrettungsaktion sein kann. Wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, da sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus. Andererseits wird sie lange noch geben, weiß ich nicht. Also zur Not wird sie irgendwer kaufen. Was dann damit ist, ist die Frage, würde ich sagen.
Aber ist trotzdem, trotz allem, eine super spannende Geschichte.
Ja, also die sind auf jeden Fall sehr dabei.
Ja, und dass sich eine Company so groß wie Yahoo eben so dermaßen öffnet und dann halt aber auch so auch weitestgehend eben die offenen Standards einsetzen will und auch Standards, die sie schon umgesetzt haben, also sie haben ja jetzt zum Beispiel schon so eine API für Kontakte, dass sie die dann nachträglich auch nochmal umziehen auf Portable Contacts.
Also da, also wenn sie überleben, denke ich, können wir noch ein bisschen was erwarten da. Ja, kommen wir doch mal auf Deutschland. Was ist denn in Deutschland passiert 2008?
Carsten meinte noch, Yahoo könnte die Firma des Webs sein. Yahoo soll die Firma des Webs sein. Definitiv. Da Leute, sollten sich eine ganze Menge
Firma,
Leute...
Die Firma des Webs. So, web.de. Oder? Gibt's auf web.com eigentlich?
Gut, also was ist in Deutschland passiert? Was im Wiki steht, stimmt ja eigentlich nicht. Also in Deutschland, da steht nämlich nichts. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat Lokalisten seine erste Open Social App gestartet.
Okay, da sind die vielleicht ein bisschen früh dran.
Falls ihr es
gelesen habt. Das war ein Versehen.
Da kann man ja, dann hat ja Sing den. Hat Sing ja auch weiter angekündigt, in der ersten Hälfte 2009 Open Social unterstützen zu wollen und hat in 2008 zu diesem Developer Pitch aufgerufen. Dann hat sich Communipedia, ein sehr innovatives Unternehmen, dazu entschieden, wie ich neulich in dem Podcast bei Kanal 14 gehört habe, auch ganz viele Open Standards zu implementieren und ist auch vor wie vielen Tagen OpenID Provider geworden?
Gestern.
Dann vor allem.
Mann, ihr habt es aber eigentlich noch alle für 2008 hier was rauszuhauen in dem Bereich. Kaum habe ich das ins Wiki geschrieben, kommen alle hier raus mit ihren Sachen.
Dann muss man sagen, was doch eine wahnsinnig tolle News gewesen ist, dass sich auch jemand, der in Deutschland lebt, dazu entschieden hat, Spread OpenID weiter mit seiner persönlichen Arbeitsleistung voranzutreiben. Nämlich Carsten Pötter, um ihn nur mal namentlich zu nennen. Und
jetzt versteht keiner, warum wir so lachen, aber also ihr. Ich lache ja nicht. Ich nehme das ernst.
Dann muss ich sagen, auch ein Meilenstein für die deutsche Open Web Szene ist natürlich, dass auch 2008 der Open Web Podcast gestartet ist. Oh,
den wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben. Ja, ich glaube, genau. Der kriegt sogar einen Preis.
Genau, apropos Preis, den Preis gibt es noch nicht, obwohl es ja diesen Open Web Award von Mashable gab. Wobei ich mich da immer frage, was das teilweise mit Open Web zu tun hatte. Da konnte doch irgendwie jeder mitmachen, der wollte, oder?
Ja, glaub schon.
Ja, offen.
Ja, genau. weiß nicht, ist doch irgendwas.
Und das offen bezieht sich auf den Award, nicht auf Web.
Ja. Dann, na gut, dann, wann ist denn dieser andere OpenID-Provider, den ich immer vergesse, der aus Deutschland kommt, gestartet?
Crosslogon. Ja, also es ist natürlich übertrieben, dass jetzt nichts passiert ist, aber natürlich verglichen, was so sonst passiert. Also xlogon.de, ne? Meinst du wahrscheinlich? Genau. Oder crosslogon soll es wahrscheinlich heißen.
Genau.
Weiß ich nicht genau. Mein guter Name war ja auch schon da.
Genau, mein guter Name.
Sollen wir PixelDB auch noch erwähnen? Der hatte so viele Pressemeldungen, den ignorieren wir einfach, oder?
Ja, ich kann ja nichts zu sagen. Ne? Hier, Carsten sagt gerade 2007 war X-Logon.
Also 2008 nichts.
So, unser lieber Kollege unterstützt natürlich MyOnID jetzt auch etwas offener zu werden und ist Head of
Platform Development, haben wir uns drauf geeinigt.
Ist das sowas wie CTO?
Nee.
Aber okay, ja, Glückwunsch.
Ist ja, auch danke. Natürlich super, dass es jetzt dann eben nochmal eine Firma geben wird, die sich wahnsinnig öffnet oder noch eine Plattform.
Bin auch sehr erstmal warten, was da kommt und dann können wir das zerreißen irgendwie.
Ja, erstmal vorher loben, dass
ja, gut, jetzt so, erstmal loben und dann sehr enttäuscht sein.
Ja,
also, wir sind auf jeden Fall gespannt.
Werden zwei deutsche Firmen nächstes Jahr, um wir zum Ausblick kommen, die Open Web Szene dominieren.
Überrollen
kann man sagen, ja.
Wie groß ist die Open-Web-Szene? Nur mal.
Carsten, ich weiß es nicht. Das ist eine Frage. ansonsten, ich weiß gar nicht. Neulich war ja auf deutschestartups.de so nach dem Motto 2008 auch das Jahr der deutschen APIs. Und ich glaube. Ich weiß nicht, wo es Christian hingeschrieben hat, aber Qualp hat jetzt auch eine API. Achso, was kommt 2009? Steht das da?
Ja, ich weiß nicht, ist die Live-Beta, aber auf jeden Fall gut, sagen wir mal. Auf jeden Fall, da ist was in der Mache. Ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, ob sie live ist, aber auf jeden Fall, Qualp wollte es ja auf jeden Fall benutzen. Und ja, das ist ja auch eine erfreuliche Nachricht. Und ich finde, mehr und mehr könnten das benutzen. Ich meine, man kann auch sagen, hier noch Xing benutzt OAuth, ne?
Naja,
für die also, iPhone ab.
Das können wir noch nicht nachvollziehen. Also da könnten sie einfach auch nur OAuth-Parameter irgendwie übergeben haben. Ich glaube das erst, wenn ich die Spezifikation lese.
Ich glaube das erst, wenn ich da mal selbst was anstöpseln kann.
Nee, aber also höchstwahrscheinlich. Nee,
ja, also ich meine, wenn sie es sagen, dann warum soll es uns sagen?
Genau.
Gut, man hat nur im Prinzip erstmal nichts davon, weil man, also zumindest als Entwickler, weil man eben keine APIs da sonst damit ansprechen kann. Und das halt nur die interne iPhone Applikation ist, die eben darüber sich mit der Webseite autorisiert.
Offene Standards geschlossen verwenden.
Genau, das ist ja auch so ein Thema irgendwie. Wie offen sind denn all diese ganzen Sachen, die es gibt, ne? Und das ist ja auch die Frage, ob die alle zusammenwachsen irgendwann. Weil im Moment stehen ja alle so alleine da. Facebook Connect, Google Friend Connect, MySpace Data Availability oder MySpace ID jetzt. Die sind zwar, benutzen vielleicht alle schön offene Standards, also Facebook nicht, aber da ist trotzdem die Frage eben, wie kann ich von dem einen als User mit dem anderen interagieren.
Jetzt wart mal ab auf das nächste Release von Communipedia. Nur eine Drecke.
Ja, kommt das noch 2008 oder ist das Thema für...
Ja, ja. Urlaub ist gestrichen.
Ja, 2009, wir haben ja schon ein bisschen was erwähnt, währenddessen, wo es hingeht. Es kam auch gerade noch ein Tweet hier von Chris Messina, glaube ich, rein, ne? Wo sie hier The Social Web TV gerade abgedreht haben, die neue Folge unter thesocialweb.tv.
Ja.
Ne, und da haben sie auch die Frage gestellt, die wir eben ja auch schon mal überlegt haben, ob Facebook ein OpenID-Provider in 2009 sein wird.
Das. Wobei auch wieder sind wir schon beim Ausblick. Chris Sad hat einen sehr schönen Artikel geschrieben auf dem neuen Blog von Data Portability, den man auch mal erwähnen könnte, unter blog.dataportability.org.
Genau.
Mit einem schönen Zitat, was vielleicht dann auch Facebook betreffen wird, wo ich jetzt auch mal kurz laden muss. Schlecht vorbereitet.
Das Zitat? Welches Zitat?
Das Eiswürfel-Zitat finde ich super.
Ach so, dieses ist wie given the, was ist das hier? Nee, das war da drunter, ne?
Closed platforms are like ice cubes in a glass of water. They will float for a while, they will change the temperature of the liquid beneath untimely, however the ice cube must eventually melt into the wide web. The wider web, so rum. Finde ich ein sehr schönes Zitat.
Ja, da.
Also auch generell ein recht guter Artikel. Hm? Sollte man mal lesen.
Genau, blog.dataportability.org. Schreibt das mal wieder jemand mit, dass wir das auch alle wissen, was wir noch alles in die Shownotes tun müssen. Nö. So, liebe YouTuber, einen Job für euch. So, ja, also 2009, wie gesagt, Facebook wäre interessant, ob sie es einführen. Ob es einen Standard eben für all diese verschiedenen Ansätze gibt, müssen wir sehen, denke ich. Also ich denke mal, Diskussionen rund um Usability, User Experience und so werden auf jeden Fall weitergehen. Noch jemand da?
Ja. Also ich war ja die ganze Zeit so der Meinung, man sollte sich nicht auf so eine kleine Gruppe an Standards festlegen, sondern das irgendwie offen gestalten, dass man mit allen möglichen Standards dran docken kann. Bin jetzt aber eigentlich doch eher der Meinung, es wäre doch ganz schick, wenn sich so eine kleine Gruppe rauskristallisieren könnte, die so den
Chor,
so. Gemeinsamen Nenner hatte. Es ja prinzipiell egal ist, welche Standards du hast. Sie sind ja wahnsinnig schnell zu einem anderen gemacht. Also die Transformation ist ja nicht wirklich aufwendig.
Also das Problem ist natürlich,
wenn... H-Card.
Ja. H-Card.
Ja, also ob ich jetzt aus einer H-Card irgendein Open Social Format mache oder aus XFN Portable Context oder aus VoAV Portable Context, ist ja völlig egal. Und von daher lassen sich ja dann auch wieder jegliche anderen offenen Standards eben über eine kleine Transformation wieder angliedern.
Ja, ich denke, wenn sich so eine Grundsammlung von offenen Standards so durchsetzt, ich meine, man könnte jetzt meinen, es ist Open Social, wenn man sieht, was die Leute implementieren, die größeren, dann hat man es natürlich einfach, wenn man es implementieren will. Da muss man nicht alles Mögliche implementieren, genau. Um zu gucken, was hat der, sondern ich weiß, als erstes muss ich mal Open Social implementieren oder was auch immer es nachher sein wird. Und dann kann ich natürlich, wenn ich eine URL habe, zum Beispiel eine Profil-URL, dann immer noch gucken, was ist sonst noch da und kann das auch immer noch rauslesen. Genau. Wenn dann da mehr drin steht als in dem anderen Standard natürlich. Aber ich denke, da muss sich aber, denke ich, auch der Markt entscheiden. Also das kann man ja kaum von oben diktieren, sondern das wird der Markt einfach entscheiden, was sie implementieren. Und wie gesagt, es sieht ja jetzt so ein bisschen in diese Richtung aus, dass es eben halt OpenID, OAuth, Open Social und so sein wird.
Genau.
Und Von daher muss man sehen, wie es da in 2009 weitergeht und hängt natürlich davon ab, wie sehr auch die ganzen, sagen wir mal, sich die ganzen größeren Anbieter dann doch noch ein bisschen mehr öffnen und eben gucken, wie sie halt sich gegenseitig die Daten zusenden. Ein Thema, was mich noch interessieren würde, wäre natürlich auch die Kontrolle von Daten, weil da sehe ich im Moment halt noch so ein bisschen das Problem, weil ich meine, im Moment gibt es nur immer diese Terms of Service, die sagen, du darfst es 24 Stunden speichern, aber das sagt halt immer der Service, der es anbietet, also ich als User sage es nicht, was mit meinen Daten geschieht, sondern das sagt immer nur der Service für mich. Und im Endeffekt will ich natürlich auch sagen, ich will das dann exportieren und da kann es dann bleiben und die müssen das nicht dauernd neu holen. Und dass man natürlich auch noch überlegt, wie man so einen Update-Mechanismus hinbekommt, wenn ich meine E-Mail-Adresse ändere. Da will ja zum Beispiel auch Portable Contacts hin.
Ja, wobei ich da nicht glaube, dass das schon 2009 geklärt werden kann. Ja, aber
vielleicht
kann
und angedacht.
Aber,
ja, also genau. Ich meine, ich sehe es jetzt, also es werden ja Leute vielleicht auch überlegen, wie man neue Freunde oder Kontakte macht. Da gab es noch eine Diskussion auf der DISO-Liste letztens, was es eigentlich bedeutet, einen Kontakt zu erzeugen und was es bedeutet, wenn ich einen Kontakt jetzt nicht eben auf Facebook mache, sondern eben mit meinem Google-Account einen Kontakt auf Yahoo irgendwie habe. Was heißt das? Also, weil im Prinzip heißt es ja nur, ich gebe dem irgendwelche Rechte, um auf irgendwas von meinen Daten zuzugreifen.
Und das muss halt jemand die Rechte kennen und managen.
Genau, das muss wahrscheinlich auch irgendwie einen Standard geben, wie man die Rechte beschreibt, damit jeder weiß, was gemeint ist. Oder halt, es muss mit OAuth oder irgendwie gesichert werden. Und was interessant wäre, wäre halt dann eben auch irgendwie eine Spezifikation, wie kann ich meine Daten, sagen wir, wie kann ich sagen, was von meinen Daten wohin darf. Da sind wir ja eben in der Data Portability Gruppe ein bisschen dran, darüber nachzudenken. Und da wäre es schön, wenn das ein bisschen breiter dieses Thema auch werden würde. Was vielleicht nicht so ein Thema für die USA unbedingt ist, sondern wo, glaube ich, eher hier in Europa auch mehr gemacht werden könnte.
Ja, ich habe eben schon das öfter mal irgendwelche Interviews gesehen zu diesem Thema, wo dann immer die Frage kam, und in Europa geht das auch? Es gibt immer so die Europa-Frage. Aber was mich interessieren würde, was sind denn so die Ansätze, die momentan die Data Portability Group in die Richtung verfolgt, um dem Problem, ich sag mal, entgegenzutreten?
Also erstmal sollte man sagen, was wir inzwischen machen, ist halt kein Best Practices-Dokument mehr zu schreiben, ne? Wo wir sagen, so geht's. Wie gesagt, das macht eher der Markt selbst, sondern es geht mehr darum, die User sozusagen dahin zu bringen, das ganze Thema halt zu promoten und natürlich auch Untersuchungen dazu machen. Wo wir jetzt speziell dran sind, wie gesagt, gibt es diese EULA und TOS Taskforce, wo wir eben über solche Policies nachdenken wollen. Anderes Thema ist eben dieses Provider Grid Tool, wo man eben nachgucken kann, welche Standards unterstützt welche Firma. Das wird auch gerade entwickelt. Da habe ich jetzt einen ersten Prototyp gesehen. Das sieht also dann ganz nett aus. Und dann kann man genau suchen nach Standards entweder oder nach Firmen. Und dann
mit API?
Mit API auch, dass man es exportieren kann.
Irgendeinen offenen Standard?
Weiß ich im Moment nicht, gibt es da irgendwas, was man nehmen könnte? Das wäre die Frage. Im Zweifel ja. Also ich glaube, erstmal kommt das Frontend jetzt dran und dann kommt diese API dran. Dann gibt es halt diverse Taskforce noch, eben zu, was ein, glaube ich, sehr aufkommendes Thema ist, ist auf jeden Fall Healthcare, also Health 2.0. Ist ein Thema, was, glaube ich, hier in Deutschland sehr schwierig sein wird.
Ja.
Aber da sind auf jeden Fall sehr viele dran und sehr viele Diskussionen. Da gibt es, wie gesagt, auch die Taskforce. Da weiß ich selbst nicht so genau, was sie da machen wollen, aber das würde ich demnächst dann nochmal in Erfahrung bringen. Weil mich da auch interessiert, was da genau eigentlich abgeht. Und wo wir jetzt auch noch hinwollen, ist so ein bisschen, oder wo halt eine Taskforce hin will, ist so der Financial-Sektor da. Wo es eben in Richtung Banken und so weiter geht. Und da sind natürlich Sicherheitsvorkehrungen, wie bei natürlich auch Gesundheitsdaten natürlich extrem wichtig. Und da geht es dann eben nicht nur eben um ein paar meiner Fotos, die vielleicht irgendwo hinkommen, wo ich sie nicht haben will, sondern da kann sich ja schon ein paar größere Auswirkungen haben.
Was ich ganz spannend finde, ist, habt ihr, ich komme gerade ganz vom Thema ab, ich wollte einfach mal.
ja, heute ist Ratschrunde, egal.
Ja, ja. Genau. Habt ihr auf der LeVap die Abschlusssession gesehen, die live ja. Gilmore Gang?
Ja. Ich leider nicht. Ich wollte sie immer mal gucken, aber.
Also mal abgesehen von dem, was da so abgegangen ist und worum auch dann die ganze Diskussion auf TechCrunch ging, was ich ja schon so ein bisschen, ich sag mal, erschreckend fand, und ich muss sagen, ich habe ja Mark Hunter quasi innerlich applaudiert für das, was er da versucht hat, aber ich sag mal, Mike Arrington und alle anderen, die da gesessen haben, haben ja immer so nach dem Motto geredet, okay, was ist los mit diesem Open Bullshit? Ja? Nach dem Motto, wir brauchen diesen Open Bullshit doch nicht.
Weil ich so können auch Deutsch ziehen.
Ja, naja, genau. Michael Engen meinte immer so nach dem Motto, so the winner takes it all. Und für ihn war halt der Winner offensichtlich Facebook, weil er hat ja auch Facebook Connect auf seinem Blog implementiert. Und für ihn war es immer so nach dem Motto, braucht er sich überhaupt nicht drum kümmern um diesen Open Bullshit, ist eine schöne Idee, so hier verrückte Spinner wie Mark Hunter, die kümmern sich darum. Und dann war ja auch so ein bisschen so der Publikumsbattle, ne, so irgendwie Mark Hunter hat er gefragt, das Publikum, so das Motto, wer sich darum kümmert, und haben sich nicht so viele gemeldet, und dann danach hat der Michael Arrington gesagt, so, wer von euch hat einen Facebook-Account und ja. Wer von euch loggt sich täglich ein, und alle haben sich gemeldet. Und
wer loggt sich über Facebook Connect ein? Das hat er dann nicht gefragt, oder?
Also ich hab's die ganze Folge durch eher so abgetan, dass das halt eher so der Umgangston der Dings-Gang ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so, ja.
Ich meine, er hat nicht ganz Unrecht mit der Sache, dass halt Facebook Connect wahnsinnig zieht, aber wir sind uns ja alle einig, dass man, glaube ich, bisher keinen offenen Standard mit Facebook Connect vergleichen kann, weil keiner der offenen Standard eben diesen Umfang hat. Mhm. Und die großen Open-ID-Provider wie Google und Yahoo sind erst vor kurzem rausgekommen. Von daher gibt es, denke ich, überhaupt keine Möglichkeit, das zu vergleichen.
Gut, ich würde das auch nicht so ernst da nehmen. Wie gesagt, Gilmore Gang ist immer irgendwie etwas aggressiver, sagen wir mal, im Umgangston.
Ja, aber also.
Und ja, das ist auch nur PR im Prinzip, ne, was sie da machen. Also so wie die ganze LeVap-Diskussion auf TechCrunch und so.
Ja, ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich. Also mein Chef hat heute auch gemeint, das sei reine PR-Geschichte. Ich kann es immer noch nicht einordnen, ob die sich jetzt wirklich an die Gurgel gehen, der Leuk und der Herr Arrington.
Ich glaube, ich warte die nächste Web ab, ob er da ist oder nicht. ich würde annehmen, auch ein Leuk kann sich eigentlich nicht erlauben, ihn da nicht da zu haben. Das ist genau das Problem wahrscheinlich.
Wie schätzt du das ein, Sebastian?
Also, meine Menschenkenntnis hat schon gesagt, die haben da schon die Grenze des, wir machen hier Späßchen überschritten.
Ja.
Also, ich fand das schon ein bisschen zu hart, die ganze Nummer, die da abgegangen ist letzten Endes. Speziell, was nachher dann geschrieben wurde auf deren Blogs. Also, irgendwie. Man hat ja auch momentan das Gefühl, dass Michael Engen generell schlecht gelaunt ist. Also, ja. das hat ja nicht aufgehört.
Ja. Ja, wer nicht weiß, worüber wir reden, es ging darum, ob Michael Arrington wieder auf die LeVap eingeladen werden soll nächstes Jahr, weil er darüber gestänkert hat, im Prinzip. Ich meine, es gab ja auch ein paar Probleme da. Kalte Füße und kein WLAN und so weiter. Und es ging natürlich auch um die Europäer, dass die lieber mal, weiß ich, 4 Stunden essen gehen, was, glaube ich, nicht unbedingt auf alle Europäer zutrifft. Vielleicht nur auf das Land, wo er war. Halt anstatt, dass sie irgendwie hier arbeiten und tolle Startups gründen und tolle Ideen haben.
Ich hatte also ja unter meinen... Ich wollte nur kurz einwerfen. Ich hatte ja am Anfang noch unter meinen User Experience Blogpost drunter geschrieben, das ist ein Vorschlag sponsored by Europe. Und now I go for dinner. Ich habe es ungefähr eine Stunde später rauskommentiert.
Ach komm.
Bevor wir nachher jetzt hier Typen deswegen ankacken und die ganze Diskussion darauf hinausläuft, lösche ich es immer wieder.
Ja, aber hättest du mal Traffic.
Naja, aber ist schon kritisch, weil ich habe auch danach gedacht, naja, wenn jetzt Michael Arrington das wirklich lesen könnte, könnte der mir sofort reinkommentieren und sagen, siehste, Europe überlegt sich, wie sie Facebook kopieren, damit sie eine bessere Lösung hinbekommen.
Hätte mal nicht Facebook als Ja. Also, du hättest mal irgendwie anders grün gemacht oder so.
Ja.
Nicht so geräuschlos.
Ja, aber dann müssen wir uns halt auch vornehmen, dass wenn Facebook nächstes Jahr wirklich OpenID einsetzt, dann gehen wir alle auf TechCrunch und pissen so rum.
Ja, stimmt.
Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt schon an sich, dass die Firmen es trotzdem ausprobieren und irgendwas machen und Herr Engen da schön die Meinung vielleicht hat, aber wir werden sehen. Also wie gesagt, der Winner takes it all, das funktioniert glaube ich nie.
Nein,
also natürlich. Zeit ändert sich eh und was in 3 Jahren ist, ist eh wieder ganz anders, spätestens.
Was also ich hoffe ja immer noch, dass er es wirklich einfach nur übertrieben hat, weil er provozieren wollte.
Wie gesagt, also wenn du Gilmore Gang hier und da mal hörst, dann ist eigentlich der Ton eigentlich immer so.
Naja, also es ist halt sehr kurzweilig, da sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen und danach auch unbedingt die Diskussion auf TechCrunch und auf Loic Lemur oder wie auch immer seinen Blog mal durchlesen. Sehr kurzweilig.
Genau, pack doch bitte die Links ins Wiki.
Genau, können wir machen.
Wunderbar. Ja, was kann man sonst noch erwarten von 2009? Sollen wir zu viel erwarten lieber?
Open Social 09 wird angekündigt auf dem MySpace-Blog. Da wird schon mal ein kleiner Ausblick gegeben, was uns alles erwartet in Open Social 09. Ich glaube, es bezieht sich hauptsächlich auf die RESTful API.
Ich
bin mir aber nicht ganz sicher. Können wir nachher auch mal kurz verlinken. Und den zweiten und noch ein Punkt, den ich spannend finde, ist diese ganze Discovery-Geschichte, weil ich so das Gefühl habe, dass mit XRDS Simple da mal was geworden
ist. Nochmal bitte, mit XRDS Simple, noch war es gerade weg.
Ach, ja, ja, ja.
Das mit
XRDS Simple halt einen Standard gebaut wurde, wo jetzt auch der Autor etwas zurückrudert und dummerweise XRDS Simple aber schon gleich von allen möglichen Diensten übernommen wurde, wie zum Beispiel Open Social oder OAuth. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das im nächsten Jahr mit, wie hat er es genannt, XRD 1.0?
XRD, ja.
Genau, wie sich das dann alles wieder einrenkt, ob sich dann die ganzen Spezifikationen nochmal ändern oder ob man das irgendwie doch in 1 gemerged bekommt.
Ja, ist die Frage, wie unterschiedlich es sein wird natürlich zu XRDS Simple. Gut, wie willig dann halt eben die Leute sind, das, was sie jetzt implementiert haben, jetzt wieder zu ändern. Das ist halt immer das Problem, also Standards. Also wenn man was veröffentlicht, dann sollte man wahrscheinlich schon dabei bleiben, auch wenn es vielleicht nicht der allerbeste Standard aus akademischer Sicht vielleicht ist.
Naja, aber also es sollte auf anderer Seite halt auch zeigen, dass es vielleicht mit den Standards auch etwas zu leicht genommen wurde. Es gab halt wirklich diese Gruppe um Chris Messina und Joseph Smar und so weiter, die halt eine ganze Menge Sachen bearbeitet haben und die haben XRDS Simple für cool empfunden und dann wurde es gleich genommen, ohne vielleicht groß nochmal zu gucken, ob es wirklich das Richtige ist und ob es wirklich gut ist und vielleicht nicht nochmal ein bisschen abzuwarten. Sollte vielleicht auch zu denken geben, dass man den nächsten Standard auch etwas bedachter wählt.
Ja gut, aber du steckst nicht drin, wenn du sowas veröffentlichst. Das ist das Problem. Also du musst halt damit rechnen, dass das passiert. Andererseits ist halt die Frage, es haben ja jetzt nicht die User gesagt, hier fehlt uns was, sondern Aaron selbst hat gesagt, ich finde es jetzt nicht mehr so gut. Vielleicht auch Yahoo ein bisschen, weil er ja für Yahoo arbeitet und die das implementieren wollten und dann ein paar Probleme vielleicht gesehen haben. Die Frage ist jetzt wirklich halt eben, wie sehr sich das ändern wird, was eben jetzt da ist, weil das ist halt dann immer ein Problem, wenn man nachher eben, sagen wir mal, 2 verschiedene oder sehr ähnliche Standards hat, die vielleicht nicht ganz kompatibel miteinander sind.
Es ist halt ärgerlich, weil, also ich meine, verglichen mit, wie lange ein Standard beim B3C braucht,
so viel Zeit haben wir nicht.
Hat man halt,
So viel Zeit haben wir nicht.
Ich glaube, XRDS Simple war so ziemlich der Standard, der sofort nach Veröffentlichung implementiert wurde, hatte ich so das Gefühl. Also ich habe noch nie irgendwas erlebt, was so kurz nach der ersten Draft schon überall zu sehen war.
Also war halt auch nicht viel. Ja, war nicht viel zu machen an sich, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja, und es unterscheidet sich jetzt auch nicht viel von dem normalen XRDS, aber ich glaube, das ist eh nochmal ein Thema, womit wir eine Folge füllen müssen. Dass wir das nicht zu weit aus.
Ja, das kann man generell. Ja, in Deutschland haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, was so passiert. Ne? Sebastian hat ja Xing und Lokalisten genannt.
StudiVZ wird bestimmt auch 2009 um die Ecke kommen, oder?
Nee, aber StudiVZ nicht zum Öffnen, sondern also
zum Schließen.
Ich kann es auch nur nochmal erwähnen. Das Einzige, was ich gelesen habe, war Open Social zum zum geilere Werbung platzieren.
Stimmt, hat es ja erwähnt. Ja, wir werden sehen, was da passiert. Aber ich meine, wenn sie es zumindest implementiert haben, dann ist die Chance größer, dass es natürlich auch für was anderes benutzen könnten.
Die werden doch jetzt gekauft von Facebook.
Oh, dann müssen wir alles umstellen. Die Frage, ob Facebook das irgendwo umstellt, aber ich glaube, das wird bei Facebook schwieriger, weil die haben ja ihren ganzen Bestand von Facebook-Applikationen. Können natürlich beides anbieten, aber wird da, glaube ich, schwierig, vor allem, weil du, glaube ich, genügend Facebook-Entwickler hast, die da sich auskennen und das implementieren. Haben wir noch irgendwie vergessen, der vielleicht aus dem Unterhals kommen könnte mit einem tollen Open Web?
Ja, mit der Tatsache, dass Xing, Lokalisten und eventuell auch StudiVZ, wenn auch aus anderer Motivation, Open Social einführen sollte, werden wir sicherlich ein paar deutsche Gadgets einfach mal sehen, oder? Die wir dann halt auch auf anderen Seiten verwenden können.
Klar. Was mit OpenID? Wird das irgendwo weiterkommen? Weil das würde mich eigentlich persönlich mehr interessieren, dass ich mich auf mehr Seiten mit OpenID einloggen kann, als dass ich jetzt irgendwelche tollen Gadgets auf Seiten packen kann.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, was so auch die anderen europäischen Social Networks eigentlich jetzt machen. Ich meine, wenn man sich auch mal, also ich glaube, High Five ist ja noch ganz stark in Europa, ne? High Five, England?
Kann sein, Bibo.
Ich weiß nicht, also ich glaube, High Five und Bibo sind ja eigentlich noch relativ stark. Oh, ich lehne mich auch zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, einer von beiden ist es wenigstens. Auf jeden Fall gibt es ja noch mehr Social Networks in Europa, außer Facebook und MySpace. Und es ist auch die Frage, was die jetzt eigentlich machen. Weil ich denke, dass viele von denen ja eigentlich auch jetzt schon Open Social Container sind oder dabei gerade sind, es zu werden. Mhm. Und für die ist es ja eigentlich jetzt kein weiter Schritt. Nämlich erstens Google Friend Connect Partner zu werden. Ich denke, da werden wir noch einiges sehen innerhalb der nächsten Monate, dass wir noch viel, viel mehr Google Friend Connect Partner haben werden, weil so wie ich das momentan verstehe, von der ganzen Kommunikation von Google und insbesondere von Kevin Marks, ist es ja so, dass jeder da Partner werden darf, sobald er den OpenStack unterstützt. Wenn dem so ist, wird es da bestimmt demnächst noch ein paar geben.
Mr.Topf.de zum Beispiel. Werde ich da mal anmelden. Ich werde das mal implementieren und mal schauen, wie ernst das Herr Marx dann meinte. Jetzt wie jedes Block da ankommt, damit die Liste aber mehr als 50 Button sein.
Ja, doch nochmal PHP machen.
Ja, wahrscheinlich.
Gibt's, stimmt. Blocks gibt es auch in Python.
Na gut, und ich denke halt auch, dass natürlich vielleicht gibt es auch dann Bibo Connect, High Five Connect. Also wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Buttons bekommen, glaube ich.
Pixel Connect. Das hört sich gut an. Pixel Connect, bitte mal machen. Ja, Carsten erwähnt noch, dass Mixed natürlich auch OpenID schon unterstützt. Das sollten wir natürlich nicht unerwähnt lassen.
Aber nur auf der Startseite.
Eben, auf der Startseite. Oliver, bitte mal auf die Unterseiten gucken, da fehlt was. Und außerdem bleibe ich nie eingeloggt, wenn ich das Häkchen anmache.
Wenn man auf openweb-podcast.de geht, kann man sich nicht mit einer OpenID einloggen.
Ja, ja, pass mal auf, wir machen das jetzt
gerade wir sehr ärgerlich.
Wir machen das jetzt wie Obama. Das ist nicht von Mix, das ist von uns.
Ach so.
Wir haben OpenID auf unserer Mix-Seite.
Ja, haben wir ja nicht.
Haben wir nicht?
Nein, ist nur auf der Startseite der von Mixed generell.
Ja. Ich glaub, wenn man, dann können wir es nicht machen wie bei Obama.
Oder wenn ich mich abmelde, ist dann da? Nee, Anmeldung.
Nee, das ist nicht.
Nee, doch,
ich glaube, wir werden auf jeden Fall in den klassischen deutschen Printmagazinen, soweit sie 2009 überleben werden, noch mehr Artikel sehen zum Thema OpenID, hoffe ich. Open Social.
Ja, vielleicht wird auch die OpenID e.V. dann mal gegründet und ist ganz aktiv.
Erstens das. Und zweitens, ich meine, das ist doch so ein super Technikbütze-Thema, oder? So, sobald Xing Open Social Gadgets unterstützt und Lokalisten und noch vielleicht noch ein paar mehr, dann wollen doch auch alle Web-Developer, die da so rumlaufen in der Welt, auch irgendwie Gadgets programmieren können.
Ja, aber ich glaube, Technikwitze richtet sich mehr an
HTML und so, ne?
Entwickler, oder?
Zwar
aber können wir da gerne einstreuen. Also würde mich natürlich riesig freuen, wenn es trotzdem einen Podcast gäbe, klar.
Aber auch ja, klar, ich wollte auch darauf hinaus, dass glaube ich, die Masse an Leuten, die sich heute so als Webdeveloper und Webdesigner tarnt, sicherlich ein Interesse daran bekommen wird, auch diese Gadget zu entwickeln.
Was da gerade so als Webdeveloper rumfleucht und kriecht.
Was ich heutzutage als Webdeveloper nennt, macht auch in Wirklichkeit OpenID. Ja, wir sind schon etwas in der Zeit. Aber wir haben ja einen tollen Ausblick gegeben. Ja, ich meine,
das ist auch der letzte in diesem Jahr.
Ach, der muss ja auch für 2 Wochen reichen.
So lang machen, Mann.
Genau. Ja.
Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das so wie immer. Wir sagen jetzt Tschüss und reden danach noch 2 Stunden weiter, aber nehmen weiter auf.
Okay.
Genau.
Das war's. Das war die letzte Episode vom Open Web Podcast. Das stimmt
doch gar nicht. Wir machen jetzt nur eine Stunde. Jetzt hör doch mal auf.
Entschuldigung.
Ich moderiere hier, ja.
Der Christian erzählt uns nämlich jetzt noch seine intimsten Wünsche für das.
So, jetzt ist der Pfefferle leider weg gewesen. Und bei was für intimste Wünsche hast du?
Für das Web in 2009 musst du uns jetzt erzählen und nicht, dass Python die alleinige Programmiersprache werden wird.
Ja, das ist ja eh klar. Da muss ich ja nicht extra erwähnen. Lernst du schon, Sebastian?
Ja, Herr. Ich meine, das ist ja wie PHP, bloß ein bisschen einrücken.
Genau, an sich. Genau, wenn man das so macht, dann hat man es schon fast. Und nicht auf Webseite mitpacken, einfach in Extras.
Wir haben Feedback bekommen zu unserem Podcast.
Ja, genau, langes Feedback.
Langes Feedback. Und da möchten wir natürlich auch die Meinung unserer Zuhörer zuhören.
Genau, ich habe auch noch persönliches Feedback bekommen.
Ich sehe schon auf Ustream, wie du da irgendwie gerade rumklickst. Suchst du das gerade?
Nee, ich mache nur so aus Langeweile hier so ein bisschen hin und her. Aber ich könnte mal suchen, wenn ich mein Fenster finde. Feedback und so. Ja, ich glaube, das Hauptproblem, was wir ja auch kennen, ist die Zielgruppe.
Das Problem die ist die undefinierte Zielgruppe.
Zielgruppe. Genau.
Christian, das genau. Tust du jetzt nochmal berichtigen, bitte, ja?
Nee, die Zielgruppe passt sich uns einfach nicht an.
Das Ziel ist definitiv die Zielgruppe, genau. Ja.
Nee, wen sprechen wir an? Die Frage ist, können wir überhaupt DAOs ansprechen? Das wäre wirklich die Frage.
Moment, wen?
DAOs, dümmste anzunehmende User.
Also Mann, der Nicht-Web-Entwickler weiß aber auch gar nichts, Mann.
Ja, ist mein Gott, das ist richtig hier.
Ich stelle immer diese Fragen, nicht weil ich so dumm bin, sondern
ja,
weil ich immer...
Klar.
Weil ich immer an unsere
Zielgruppe.
Genau, ich denke an unsere Zielgruppe und werfe immer diese Fragen ein, um halt zu verdeutlichen, dass eventuell da nochmal nachgehakt werden
müsste. Der Sebastian
hat
also eine Idee unserer Zielgruppe, das finde ich sehr gut. Und die ist...
Naja, also ich glaube, wenn wir uns die allererste Folge nochmal anhören wollen würden,
wäre sehr schlimm.
Dann würden wir hören, dass wir mal den Anspruch formuliert haben, freiwillig, dass wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit treiben wollen, um das Thema in die Masse zu tragen. Und ich muss uns sagen, und das ist aber, glaube ich, auch der richtige Schritt. Erreicht momentan erstmal nur Leute, die sich schon ein bisschen besser mit dem Thema auskennen als der DAO, der so auf dem Bürgersteig draußen rumläuft.
Also ich würde auch eigentlich sagen, dass man das mehr erstmal über Entwickler auch und so weiter forcieren kann nur. Weil der DAO, der hat erstmal das Problem nicht.
Ja, und was wir auch schon öfter besprochen haben...
Und sucht auch nicht danach nach einer Lösung, sagen wir mal so.
Ja. Und ich glaube auch, was wir schon öfter gesagt haben, insbesondere nachdem wir abgeschaltet haben, ist, dass wir mal in Zukunft eventuell noch halt Screencasts machen wollen, um diesen DAOs der Welt einfach auch optisch zu zeigen, worüber wir eigentlich sprechen. Weil das ist, glaube ich, bei vielen Themen, also OpenID, OAuth, auch Open Social letzten Endes wesentlich hilfreicher, den Leuten an Beispielen, an Use Cases zu zeigen, was das eigentlich bedeutet.
Genau, wie es funktioniert und so weiter. Genau, das haben wir immer noch vor. Problem ist natürlich immer Zeit und dass es gut wird. Und ich denke auch, dass das eigentlich so eher der Ansatz ist, sagen wir mal, dass man zumindest so eine Grunderklärung hat, was ein bestimmter Standard ist oder so, oder was der macht, um darauf auch nachher vielleicht nochmal zu verweisen. So eine Sache, die wir natürlich auch machen könnten, wäre ein Glossar im Wiki oder so zu erzeugen, wo wir all diese Kürzel oder vielleicht auch die Zuschauer all diese Kürzel reinschreiben, die hier so fallen und die man dann entweder verlinkt auf Wikipedia und ähnliches oder auf eine Episode, wo wir das erklären, um da einfach nachzuschauen. Ansonsten wäre halt eh der Tipp, sagen wir mal, das zu überhören. Ich habe noch ein anderes Feedback bekommen von einem Bekannten, der reinhört, den auch die Länge nichts ausmacht, also dem gefallen die heutigen 2 Stunden sicherlich. Und er meinte, das ist schon okay, er versteht nicht alles, aber es wäre halt so ein bisschen wie am Nebentisch irgendwie zuhören. Und wenn er nicht alles versteht, ist das auch okay, aber er hat zumindest jetzt eine grobe Vorstellung, was sich so, sagen wir mal, hinter den Schlagworten, die er nur kannte und nicht wusste, was sich dahinter verbirgt. Also weiß er jetzt, was sich eben dahinter verbirgt. Und ja, von daher müssen wir mal gucken. Also es ist natürlich immer gut, noch mehr Feedback zu kriegen. Also wenn irgendwas uns sagen wollt. Ihr könnt natürlich den Podcast gerne auch nochmals anhören, um vielleicht mehr zu verstehen danach. Vielleicht sollten wir es auch nochmal tun.
Ich weiß nicht, was ihr alles besprochen hattet, aber ich glaube, einer der großen Kritikpunkte war eben, dass wir entweder zu technisch sind, dass wir nicht konsequent sind in unseren Folgen. Also, dass unsere technischen Folgen nicht technisch genug sind und unsere nicht technischen Folgen zu technisch sind. Ja, aber da müssen wir halt einfach noch ein bisschen rumprobieren. Ist halt immer noch ein schwieriges Thema.
Gut, ist natürlich auch schwierig, da wir es natürlich jetzt nebenbei machen und nicht unbedingt hauptberuflich diesen Podcast produzieren, da jedes Mal das so hinzukriegen, dass es dann noch konsequent ist. Ich meine, technische Folge, wahrscheinlich ist es immer so im Mittelfeld, was wir jetzt im Moment hier so machen.
Ja.
Da müssen wir mal gucken. Das Problem ist halt, man weiß auch am Anfang immer schlecht, was nachher rauskommt. Da muss der Sebastian vielleicht dann auch mal sagen, hier nicht erklärt man das und das, sondern jetzt sagt nochmal ein weiteres Fachwort.
Ich bin ja der DAO.
Genau.
Der DAO, der aber viel zu viele Buzzwords schon kennt.
Genau.
Genau.
So wie es sein soll.
Ich bin die lebendige Open Web Buzzword Bingo Machine.
Cool.
Das könnte man nächstes Mal eigentlich spielen.
Du meinst so
als nebenher.
Achso, ich dachte so dieses, was er gerade sagte, so als Rap-Jingle.
Das können wir natürlich auch, naja.
Genau, das machen wir gleich nochmal, Sebastian, ne? Mit,
Genau.
Ja,
jedes klar. Bild, wenn jemand zu viele Buzzwords in einem Satz nennt, tust du es drunter mischen, dass man weiß, oh ja, jetzt wieder.
Buzzword genau, ja, aber der Sebastian auch mit Distributed Authorization Delegation oder was war das, was er da meinte? Weiß nicht, ob das auch Dreck ist. Musste auch erstmal kurz überlegen. Solche
das Beste finde ich eigentlich, wenn die Sendung gerade 10 Minuten läuft und einer sagt, aber das Problem ist ja eigentlich und schwuppdiwupp völlig weg vom völlig weg vom Thema irgendeine technische Implikation aufzeigt, die aus einer gewissen ethischen Verpflichtung des Programmierers heraus nicht akzeptabel ist.
Ja, aber man muss halt auch mal eingestehen, es gibt halt sonst niemanden, mit dem man über dieses Thema rumgeeken kann. Deswegen wird man halt auch sehr schnell dazu verleitet, das halt auch einfach mal als schöne Plauschrunde zu nehmen und mal den anderen zwei so den Frust zu erzählen, den man gerade wieder hatte mit irgendwas offenem.
Genau, das stand in der Mail auch drin.
Ja.
Dass wir das so machen.
Aber so ist es.
Aber so
schwitzt
doch auch.
Ich bin jetzt mal Michael Arrington. Das ist unser Podcast. Wir dürfen machen, was wir wollen.
Dann dürfen wir nicht nach Feedback fragen.
Ja, das stimmt.
Also kein Feedback mehr, bitte.
Bastian, das nimmt zurück.
Ich habe auch gesagt, ich bin da Michael Arrington.
Achso, Entschuldigung.
Ja, ja.
Ja, gut, die Frage ist, was kann man dran tun? Aber ich meine, das Problem ist natürlich trotzdem schwierig. Ich meine, für die einen wird es immer zu technisch sein und für die einen dann anderen dann zu einfach. Also wie gesagt, wir versuchen am besten, es eben mit Screencasts noch zu begleiten, sagen wir mal, so eben Zeit ist. Und natürlich, wenn jemand anders gerne Screencasts zu irgendwelchen Themen machen will, ist er natürlich auch herzlich dazu eingeladen. Die werden wir gerne hier verbreiten. Und auf diese dann zu verweisen, falls mal eben jemand nicht weiß, was OpenID ist. Es ist ja natürlich auch die Frage, wenn man in Folge 17 irgendwann mal einsteigt, hat man vielleicht nicht unbedingt Folge 1 bis 17 oder 16 dann gehört. Von daher wird sich wahrscheinlich auch noch mal einiges wiederholen und wir sollen vielleicht auch zwischendrin noch mal erklären, wenn wir irgendein Konzept nennen, auch kurz erklären, was es eben ist.
Wir könnten ja auch einfach mal irgendjemanden fragen, wie zum Beispiel Sibis Mami, ob sie nicht mal einen Podcast für uns leitet und uns diese ganzen Fragen stellt und wenn wir zu geekig werden, uns einfach auf die Finger klopft.
Ja. Ja, fragst du sie?
Ja. Mach ich mal Weihnachten.
Ja. Okay. Können wir direkt in Berlin machen.
Ja, die Open-Web-Gang erzählt Frau Küpers.
Richtig.
Wie offene Standards gehen tun.
Gehen tun, genau.
Okay, das können wir machen.
Ja. Carsten sagt gerade, Spread OpenID hat schon ein Glossar. http://spreadopenid.org/technical-terms/.
Okay, das tun wir auch mal in die Shownotes.
Ja.
Am besten rein, das heißt, kopieren wir einfach, oder? Für uns.
Apropos, ich habe gehört, da soll nächstes Jahr sich wieder eine ganze Menge tun bei spreadopenid.org, oder?
Oh ja,
ja,
oh
also ja. Das ein Podcast, der berichtet darüber. Ich weiß im Moment nicht welcher. Aber
ich twitter das gleich mal wieder.
Ja, ich glaube, viel Inhalt haben wir nicht mehr.
Nö.
Deswegen,
wir haben schon seit Stunde lang nicht
mehr viel Inhalt. Ja. Also wir haben diesmal nicht früh Stopp gedrückt, sondern mal einfach weiterlaufen lassen. Ja, habt ihr schon alle Geschenke?
Ja, ich war heute Geschenke kaufen, Tatsache. Oh, bei Karstadt.
Muss morgen.
Am Hämmernplatz.
Und?
Ja, Open Web war nicht im Angebot, deshalb musste ich leider alle Sachen kaufen.
Gibt es eigentlich Bücher zum Thema?
Oh, guter Punkt. Vorhersagen für 2009, irgendjemand wird sich die Mühe machen und ein Buch schreiben.
Genau, OpenID Buch gibt es ja schon. Aber auf echt? Englisch.
Ja gut.
Echt?
Ja. Auf Englisch. Technisch? Englisch, technisch, ja.
Cool.
Also gibt's auch zum Download. Das war erst zum Download, jetzt hat's irgendein Verlag. Und es kam auch die Anfrage irgendwie auf der OpenID-Mailingliste, ob denn Interesse daran ist, dass ein paar Autoren sich zusammentun oder einer, weiß nicht, und ein Buch schreiben wollen zum Thema.
Wollen, tun, tut.
Genau, weiß aber nicht mehr welcher Verlag, aber auch auf Englisch. Aber wenn sich hier deutsche Autoren dazu hinreißen lassen, ich will jetzt mal nichts über Absatzchancen des Buches sinnieren, aber
ungefähr 200 würde ich schätzen.
Genau. aber in Büchern verdient man doch eh nichts, oder? Man schreibt nur ewig und verdient nichts dran, hat aber ein Buch. Daher kann man es auch umsonst machen und das als PDF runterladbar machen, das wird wahrscheinlich mehr helfen. Aber wie auch immer, falls es mal ein Buch gibt, wäre natürlich auch schön. Und ich denke mal, irgendwann wird es auch ein Buch geben, auch in Deutsch, zu dem Thema. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und das ist, wie gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr. Wir haben es nicht ganz auf die 10 geschafft, weil nächste Woche müssen wir uns alle ausruhen und essen.
Aber ich bin schon stolz auf uns. Wir haben es immerhin schon mal durchgehalten, 9 Folgen.
Ja.
Jede Woche, ne? Hey, ja.
Genau, hört. Muss ich sagen, hätte ich auch nicht gedacht.
Und Radio Fritz, da ja uns fast noch irgendwie rankriegen wollte.
Zu Unrecht.
Ja, völlig zu Unrecht.
Völlig zu Unrecht. Aufgrund von Fehlinformationen. Oh, Carsten sagt, toll, ich liebe euch. Okay, wir machen auch noch bis 2010 weiter, Carsten.
Genau, so opmidbook.com sagt Carsten auch gerade, genau, wer die Bücheradresse, wer das haben will, ein Wort, opmidbook.com.
Also eigentlich sollten wir nächstes Jahr die erste Folge definitiv mit Carsten machen. Erstens, weil er der treueste Hörer, glaube ich, ist. Und zweitens habe ich gehört, spreadopenid.org, da soll sich wieder was tun?
Ich glaube auch.
Genau, da kann uns vielleicht dann was zu sagen, was sich da genau tun wird. Ja. Und Ahnung hat er auch von allem.
Genau, ich glaube, wir sollten ihn da mal einladen, oder?
Ja, ich denke auch. So, er freut sich schon. Wie eben nicht, er hatte voll die Ahnung. Ja, wir waren ja gerade beim Verabschieden. Wer jetzt das wirkliche Ende hören will, der spult nochmal 30 Minuten vor. Und ja, damit würde ich sagen, wünschen wir allen, nehme ich mal an. Wünscht ihr auch?
Ja. Ich wünsche frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wer noch in Berlin auf dem 25. Chaos-Kongress ist, ist es der 25.
Chaos-Communications-Kongress zum Thema Nothing to Hide.
Richtig, der wird auch Christian und mich wahrscheinlich noch Samstag antreffen können.
Ich bin länger da.
Christian wahrscheinlich auch noch länger. Das heißt, wir werden uns da rumtreiben und unsere Mission ist es eigentlich, Tim Pritloff drauf festzunageln.
Also Sebastians Mission.
Meine Mission ist es, Tim Pritloff drauf festzunageln am Samstag, dass er endlich mit uns ein Chaos Radio Express zum Thema Open Web, Open Stack, meinetwegen auch nur OpenID macht.
Ich dachte schon zum Thema Rotwein. Aber gut, ja, das soll er machen.
Genau. Und wer da ist, schreibt uns E-Mails, sendet Kommentare. Wir wollen natürlich unsere Hörer kennenlernen.
Genau. Und falls ihr Fragen habt oder Themen für 2009, schreibt uns. Oder Skypet uns.
Themenvorschläge.
Genau. Ihr könnt auch eine Spracherzeugungssoftware nehmen, falls ihr...
Und Lukas, dein Anrufbeantworterspruch ist nicht klar rübergekommen.
Genau. Genau, Lukas, da vielleicht nochmal anrufen einfach und deine Meinung sagen.
Genau, tief Luft holen vorher.
Und da wir jetzt halt zum Ende, da wir jetzt ja ein richtig professioneller Podcast werden mit Jingles und so, ja,
noch mal spielen?
Können wir nochmal die News hören?
Jingles, also ist ja ganz klar. Also falls jemand irgendeinen OpenID-Rap hat, den er uns schenken möchte.
Es gibt ein Delta Portability Lead. Falls ihr das können wir nicht mal spielen.
RDS Simple Rap.
Ja, es gibt von Danny Ayers, der hat ja den Data Portability Song gemacht. Den spielen wir demnächst auch noch. Ich frage mal, ob wir das dürfen, aber ich denke mal. Und ja, damit verabschieden wir uns doch einfach in den wohlverdienten Urlaub.
Tschüss.